Martina, wann ist in Deutschland die Zeit reif für eine Trainerin im Profi-Herrenfußball?
Ja, die ist schon lange reif, aber es wird halt noch nicht passieren. Und das liegt nicht an den Frauen, die dafür reif wären oder an den Trainerinnen, sondern ich glaube, das liegt einfach immer noch daran, dass es einfach noch keiner gemacht hat und noch keiner diese Tür geöffnet hat und das immer noch sehr ein innerer Zirkel ist von Menschen, die aus diesem Männerfußball kommen und in diesem Männerfußball bleiben. Aber das wird sich aktiv bewegen und es braucht aber tatsächlich noch ein bisschen Zeit.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Achtung, Achtung, hier meldet sich der Big City Podcast. Mein Name ist Benny Zander, ich bin heute euer Kapitän und ich rufe meinen Matrosen, den Mann, bei dem Anspruch und Wirklichkeit ebenfalls ziemlich weit voneinander entfernt sind. Hallo Alex Schlüter.
Schönen guten Tag, du bist Kapitän und hast einen einzigen Matrosen auf deiner großen Kogge oder was?
Ja.
Ja. Hast ja wieder viel gedacht bei dieser Weltreise, die wir mit unserem kleinen Kahn jede Woche für euch, mit euch unternehmen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist Kicker meets the Zone. Es gibt eine Menge zu besprechen. Eventuell habt ihr das in seiner kreativen Anmoderation schon rausgehört. Bei der Hertha ist wieder eine Menge los. Darüber wollen wir heute reden. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Themen wir da jetzt notiert haben zur alten Dame aus Berlin. Aber es ist nicht das Einzige, Benny, was wir vorhaben.
Es ist nicht das Einzige. Wir werden gleich beginnen, indem wir uns ausführlich, und da freuen wir uns sehr drauf, mit der Bundestrainerin unterhalten werden. Man muss dazu sagen, Schübmann, wir haben es ein wenig schleifen lassen. Wir hatten eine sehr schöne Folge, auf die wir auch sehr viel Feedback bekommen haben mit Alex Popp und Sarah Dorsun. Das ist jetzt schon wieder eine ganze Weile her und da müssen wir uns, finde ich, auch an die eigene Nase fassen, dass es dann doch wieder so lange gedauert hat, bis wir wieder zurückgekommen sind zum Thema Frauenfußball.
Ja, heute ist es dann endlich mal wieder soweit. Die Bundesliga startet ja in die Rückrunde, die Frauenbundesliga. Insofern ist das Timing jetzt zumindest ganz schlecht. Und jetzt haben sich halt bei uns auch ein paar
ganz
Themen
gut,
angesammelt, die
das
wir dann
Timing
heute besprechen.
Das Timing ist ganz schlecht, nee. Das Timing ist ganz gut.
Nee, nicht ganz. Füge einen nicht ein.
Achso, okay.
Das machst du bitte alles in der Nachbearbeitung. Ja, es ist nicht so leicht. Hier ist Sauwetter. Ich glaube, andere würden das als total schönes Wetter bezeichnen. Aber draußen ist so Krisselschnee. So einer, der also er macht nicht so richtig Schlittenfahrwetter, er macht einfach nur, dass dein Auto nicht sauber über die Straße kommt und du es doch irgendwie immer ein bisschen freikratzen musst. Das nervt nicht. Das ist normalerweise jetzt auch die Zeit, in der ich Urlaub nehmen würde. Ich wäre irgendwo anders, ist halt alles nicht möglich, wollen wir nicht meckern. Wobei tatsächlich mein konkretes Problem ist, dass ich noch 10 Urlaubstage nehmen muss bis Ende März und keine Ahnung habe, was ich damit machen soll.
Ist dir bewusst, dass wenn man jetzt nicht aus unserer Sportbubble kommt, das ganz schön prätentiös klingt? Also für Menschen, die halt gerade ackern wie die Blöden, wenn da einer sitzt und sich darüber beklagt, dass er nicht weiß, was er mit seinen 10 Urlaubstagen noch anfangen soll?
Ich glaube, dass die Menschheit versteht, dass Krisselschnee was Doofes ist. Bin ich mir relativ sicher. Dann haben wir doch direkt noch ein Thema mehr für unser Gespräch mit der Bundestrainerin.
Also Moment mal, du willst jetzt doch nicht mit der Bundestrainerin das Thema Urlaub aufmachen?
Das kriegen wir schon hin.
Okay.
Schaltet jetzt rein. Seid gespannt. Viel Spaß.
Wir freuen uns sehr, dass wir die Bundestrainerin hier bei uns bei Kicker Meets the Zone begrüßen dürfen. Ich sage wunderschönen guten Tag, Martina Voss-Tecklenburg. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Martina, freut uns wirklich sehr, dass Sie sich ein bisschen Zeit nehmen. Sie hatten gerade ein paar freie Tage, haben wir gehört, weil es mich selber sehr, sehr konkret betrifft. Wie nutzt man in dieser Zeit seinen Urlaub sinnvoll? Ich vermute mal, Sie sind jetzt nicht zu einer illegalen Technoparty nach Ibiza geflogen, sondern haben was gemacht?
Nein, bin ich natürlich nicht. Ich habe die Tage tatsächlich genutzt, um zur Ruhe zu kommen, aber auch was für mich zu tun. Also ich habe halt einen Vorteil, dass ich in einem Haus wohne, wo Pool und auch eine Sauna zu Hause ist, wo wir auch mal ausgebrochen sind, um Zeit für uns zu haben, mein Mann und ich, wo wir runterfahren konnten und für sich was zu tun. Ich habe sehr viel Sport getrieben, sehr viel Fahrrad gefahren und habe versucht, Sauerstoff aufzunehmen, mich selber ein bisschen runterzufahren. Ich habe 4 Bücher gelesen.
4? Oh.
also das finde ich fast schon streberhaft. 4, ja, habe ich letztes Jahr geschafft, aber über das ganze Jahr verteilt. Sind Sie eine Leseratte?
Ja, absolut. Also wenn ich die Zeit habe zu lesen, dann bin ich eine Leseratte und auch in stressigen Zeiten. Also wenn ich bei der Nationalmannschaft bin oder wenn ich wirklich auch Phasen habe, wo ich sehr hoch belastet bin, dann brauche ich nochmal das Buch, um abends einschlafen zu können, um meine Gedanken vielleicht auch wegzulösen oder wegzubeamen von den Themen, die mich ansonsten vielleicht irgendwie verfolgen. Und da hilft es mir. Und ich habe als Kind schon sehr, sehr gerne und sehr viel gelesen. Und von da bin ich immer wieder froh, wenn ich da in spannende Geschichten, Abenteuer, Biografien, Krimis, Managerbücher, Sportgeschichten, wo auch immer
landen kann. Wenn Sie mich jetzt sehen können, ich habe glänzende Augen, weil das trifft so ungefähr 100% auch auf mich zu. Bei mir ist es vielleicht noch eine Spur, ich sag mal, nerdiger, weil ich habe, seit ich klein bin, lese ich Fantasy-Bücher. Und das ist für mich dieses totale Abends komplett auf andere Gedanken kommen. Aber ich kann dazu sagen, und das ist vielleicht auch mal ein Tipp für die Hörer da draußen oder zwei Tipps sogar. Ich habe in den letzten 2 Wochen auch überraschend, seit Weihnachten, 2 Bücher gelesen. Und zwar zum einen das Buch von Andrea Petkovic, was ich sehr empfehlen kann. Und die saisonbegleitende Lektüre, also wo Christoph Biermann, den wir von der Elf-Freunde ja kennen, eine Saison Union Berlin begleitet hat. Also normalerweise lese ich viel Zwerge, Orks und Game of Thrones-artiges, aber da waren Petkovic und Urs Fischer die Hauptdarsteller. Hat auch gut funktioniert, ja.
Jetzt würde ich natürlich total gerne einen Buchtipp von Ihnen hören, wenn es okay ist.
Ja, also da ich vor 2 Jahren die Biografie von Michelle Obama gelesen hat, die mich als Frau sehr, sehr fasziniert hat und die ich auch einfach großartig finde, haben wir uns jetzt den Luxus geleistet, den ersten Teil der Biografie von Barack Obama anzufangen und eigentlich die Dinge jetzt aus einer anderen Perspektive, vielmehr auch aus der männlichen Perspektive zu sehen, mit all den vielfältigen Themen, weil er schreibt sehr offen auch über die politischen Themen, die ihn begleitet haben in seiner Amtszeit. Und ich finde einfach, das sind faszinierende Menschen. Und von daher kann ich das nur empfehlen, auch wenn es aktuell ein sehr teures Buch ist.
Ich habe es geschenkt bekommen. Also viel besser hätten Sie es jetzt nicht treffen können. Meine Freundin hat mir das Barack Obama Buch geschenkt. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht angefangen. Sie selber hat das Michelle Obama Buch begeistert gelesen. Also jetzt weiß ich, was ich das Jahr 2021
tue. Ich wollte es geschenkt bekommen, habe es aber nicht bekommen zu Weihnachten.
Du brauchst mehr Freunde, Benni, das habe ich dir schon immer gesagt. Bevor wir jetzt wissen wir, was wir 2021 so tun können, wenn wir ein bisschen Ruhe haben. Vielleicht blicken wir einmal auf das Jahr 2020 zurück, Martina. Gerade auch mit Blick auf die Frauennationalmannschaft. Ein kompliziertes Jahr. Wie haben Sie es erlebt?
Ja, natürlich so wie alle anderen. Natürlich ein kompliziertes Jahr. Wir waren im März beim Algarve Cup, Februar, März. Wir hatten da einen tollen Aufschlag. Wir waren in einem tollen Setting und haben uns auf Fußball gefreut und die nächsten Schritte zu gehen. Und dann das Finale schon nicht stattgefunden, weil die Italienerinnen nach Hause reisen mussten. Vorher war Coronavirus zwar ein Begriff, aber es war ganz weit weg und plötzlich war es ganz nah. Und dann gab es fast 200 Tage Pause mit vielen Unsicherheiten, mit vielen Fragezeichen, mit auch Themen, wo sich Spielerinnen auseinandergesetzt haben mit der Frage, spielen wir wieder Fußball, wann spielen wir Fußball, ist es richtig, Fußball zu spielen? Und wir auch versucht haben, als Trainer und Trainerin, vor allen Dingen auch für unsere jungen Spielerinnen da zu sein. Und dann durften wir wieder spielen, haben da eine riesen Wertschätzung auch erfahren. Das war für uns nicht selbstverständlich. Und trotzdem war das Gefühl nicht mehr das Gleiche. Und wir haben alle Widerstände und alle Herausforderungen da auch angenommen und haben auch gesagt, das eine ist, dass wir vielleicht für uns wieder unserer Leidenschaft nachgehen können. Aber das andere ist auch, dass wir den Menschen draußen vielleicht ein Stück weit auch Energie und Freude geben können, wenn wir tolle Leistungen bringen, und haben damit auch versucht, die Spielerinnen weiter auch bei der Thematik zu halten. Aber es war natürlich ein sehr schwieriges, herausforderndes und ich finde auch sehr anstrengendes Jahr.
Das letzte große Turnier gab es 2019, WM in Frankreich. Da ist man im Viertelfinale gegen Schweden ausgeschieden mit 1-2. Und wir haben einige Monate danach mit Alex Popp und Sarah Dorsun zusammengesessen und auch genau darüber gesprochen. Und ich habe mal aus diesem Gespräch einen Ton zu diesem WM aus mitgebracht, den ich Ihnen gerne vorspielen würde.
Es war eine Katastrophe, um ehrlich zu sein. Also vor allem, wenn man gesehen hat, wie wir eigentlich angefangen haben zu spielen. Also die ersten Minuten gegen Schweden habe ich gedacht,
das verlieren wir nicht.
Ach du Schande, ey. Wenn das so weitergeht, dann nehmen wir Schweden auseinander. Und plötzlich haben wir total unseren Faden verloren. Aus Gründen auch immer. Also wenn wir das wüssten, das wäre schön. Das wissen wir bis heute noch nicht. Ja, es war halt einfach irgendwie da, dass man plötzlich aufgehört hat, wieder Fußball zu spielen. Diese Freude, die man eigentlich hatte. Ja, da ist man irgendwie aus diesem Loch nicht rausgekommen. Und das war eine miese Geschichte. Also unabhängig auch von dem Ausscheiden, der WM an sich war es ja dann auch noch die verpatzte Quali für Olympia, was auch wieder ein Turnier für uns gewesen wäre, wo du einfach auch wieder Aufmerksamkeit hast. Das haben wir noch aus dem Jahr 2016. Wir hatten eine immense Aufmerksamkeit, obwohl wir teilweise um Uhrzeiten gespielt haben, wo man gedacht hat, da steht eh kein Schwein auf. Aber wir hatten Einschaltquoten, die wir seit Jahren nicht mehr hatten. Und das hat irgendwie alles kam auf einem zu. Und also ich habe sehr lange gebraucht, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht erst so nach ein paar Tagen, ach ja, jetzt bin ich zu Hause und alles ist gut und der Alltag, sondern man hat sich schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht, warum, wieso, weshalb.
Wir fanden diesen Ton sehr spannend. Was hat Poppy gesagt? Wir wissen bis heute nicht, wieso wir unseren Faden verloren haben. Fangen wir vielleicht mit genau diesem Sportlichen an. Wissen Sie es heute?
Ach ja, das wäre ja dann einfach im Fußball, wenn man immer weiß, warum man dann einen Faden verloren hat. Fakt ist, dass wir einfach in gewissen Bereichen ja ein Stück weit auch Selbstvertrauen verloren haben. Auch für zwei Fehler, die wir gemacht haben, bestraft wurden. Also Poppy hat es ja richtig gesagt, wir haben überragend angefangen. Auch ich stand draußen nach den ersten 25 Minuten und habe gedacht, wow, wie toll spielt diese Mannschaft hier und da kann nichts passieren. Manche Dinge sind nicht erklärbar. Fakt ist aber auch, dass ich als Trainerin zu dem Zeitpunkt noch nicht das Wissen hatte, was ich heute habe. Also ich würde tatsächlich auch die ein oder andere Entscheidung treffen, aber nicht mit dem Wissen, ob es dann besser werden würde. Also das ist ja auch Fakt. Das ist ja die Schwierigkeit am Trainerdasein, dass du zwar im Nachhinein sagst, ja, okay, du hättest das ein oder andere, würdest du heute anders entscheiden, aber nichtsdestotrotz weißt du nicht, ob du das Spiel dann gewinnst. Fakt ist, wir haben alle daraus gelernt, wir haben uns weiterentwickelt, wir sind Prozesse gegangen und diese Niederlage kann vielleicht auch für die Zukunft eine ganz wichtige Niederlage gewesen sein. Und unsere Aufgabe besteht dann immer darin, es bestmöglich und sachlich zu analysieren, ein Stück weit wegzukommen von Emotionalität. Wir waren alle total enttäuscht und alle traurig und waren alle auch ein Stück weit schockiert, weil wir uns auch sicher waren, dass wir diese Mannschaft schlagen können, die wir ja auch davor und danach wiederum besiegt haben. Aber es gibt eben so Tage, da passiert das. Das ist auch nicht immer alles erklärbar. Und auch das muss man dann mal respektieren und akzeptieren, dass der Fußball auch nicht alle Fragen beantworten kann.
Aber wie sah so eine Aufarbeitung bei Ihnen dann aus? Sie waren selber total niedergeschlagen, müssen sich das aber dann schon auch nochmal geben, so ein Spiel wie oft im Nachhinein anzuschauen, um zu überlegen, vielleicht wären die taktischen Sachen, vielleicht auch personelle Wechsel schlauer gewesen im Nachhinein?
Ja, also das eine ist ja auf das eine Spiel zu gucken, das andere ist ja eben das alles im Gesamtkontext auch zu bewerten, also zu schauen, welche Spielerinnen waren zu dem Zeitpunkt schon in der Lage, auch unter Druck Führung zu übernehmen, richtige Entscheidungen zu treffen, welche Spielerinnen können dann auch auf bestimmten Positionen dann auch ihre Charaktereigenschaften, eben ihre Leader-Eigenschaften einbringen oder welche eben auch noch nicht. Und dieses erfährst du nur, wenn du genau in so eine Situation kommst, und in der Situation waren wir vorher gemeinsam noch nicht. Und wir haben ja auch bewusst vor der WM schon einen Umbruch angefangen mit sehr vielen jungen Spielerinnen. Aber auch unsere Älteren waren nicht in der Lage. Dann haben wir natürlich auch ein bisschen Verletzungspech gehabt. Und wir sind einfach auch dann nicht mehr in unser Spiel reingekommen, weil wir waren gar nicht mehr in der Lage, an unsere Potenziale ranzukommen, richtige Entscheidungen zu treffen. Und das ist in der Regel immer eine mentale Frage. Und diese mentale Frage lässt sich auch nicht mit einem Spiel, mit einer taktisch oder technischen Analyse erläutern. Das ist ja einfach. Ich kann dann sagen, was haben wir in dem Spiel verkehrt gemacht oder was haben wir richtig gemacht. Aber viel wichtiger ist ja, sind wir in der Lage, beim nächsten Mal bessere und richtigere Entscheidungen zu treffen? Sind wir beim nächsten Mal in der Lage, mit dem Druck, der dort war, mit diesem Ergebnisdruck besser umzugehen? Und welche Handlungsstrategien, welche Expertise, welche Entwicklungsschritte gehören da dazu? Und das muss man langfristig und ganzheitlich sehen.
Also jetzt haben wir gehört, wie Sie es quasi für sich und mit dem Trainerteam wahrscheinlich aufgearbeitet haben. Aber wie sind Sie mit den Spielerinnen umgegangen? Also wir haben ja gehört, wie das an Poppy genagt hat. Da muss man wahrscheinlich ganz genau abwägen, mit wem man jetzt was machen kann, weil das ja auch ganz unterschiedliche Typen sind, mit denen man dann unterschiedlich umgehen muss, oder?
Also wir haben es tatsächlich so ein bisschen zweigeteilt gemacht. Das erste war, dass wir als Trainerteam uns tatsächlich nach der WM dann irgendwann mit Abstand, also ich glaube 3-4 Wochen danach, haben wir uns 3 Tage eingeschlossen ins Hotel, haben analysiert, sind kritisch mit uns umgegangen. Man muss dazu sagen, wir kannten uns ja noch nicht. Ne? Wir waren ein neues Trainerteam, wir waren gerade mal ein paar Monate vor der WM zusammengekommen. Hat ja auch was mit meiner speziellen Situation zu tun, dass ich in der Schweiz ja noch Vertrag hatte, noch die Playoffs gespielt habe. Also uns fehlten ja dann auch noch ein paar Monate. Aber da sind wir sehr selbstkritisch, sehr reflektiert, aber auch schon wieder zielorientiert und zielführend mit Blick auf die Zukunft mit uns umgegangen. Das haben wir dann mitgenommen. Also wir haben dort unsere Kernaussagen herausgearbeitet als Trainerteam. Was uns aber viel wichtiger war, war dann, das nicht dem Team aufzudiktieren, sondern zu schauen, sieht das Team das eigentlich genauso? Also haben wir dem Team die Möglichkeit zu gegeben bei dem nächsten Lehrgang, dass sie auch zusammenkommen können, und habe ihnen 2 Tage Zeit gegeben, mithilfe von Birgit Prinz als unsere Sportpsychologe, mithilfe des Trainerteams, selber zu schauen, ja, was ist denn von eurer Seite aus jetzt in der Reflexion geschehen? Das eine ist ja, dass jede einzelne Spielerin das aufarbeiten kann. Das andere ist, dass es natürlich auch wichtig ist, dass es im Team thematisiert wird. Und dann haben wir diese Ergebnisse zusammengebracht und haben die übereinander gelegt, haben geschaut, wo sind wir denn gleich und wo können wir unseren Input bringen als Trainerteam, als Dienstleister, und wo kann das Team aber auch selber und muss sich auch selber in die Verantwortung nehmen, weil das, man kann ja nicht alles vielleicht nur sagen, die Trainerin hat falsch aufgestellt, das ist immer das Einfachste und da muss man dann auch mit klarkommen. Aber wir haben ja tolle Persönlichkeiten, tolle Frauen, sehr reflektierte Frauen, sehr selbstkritische Frauen, manchmal ticken zu kritisch sogar im Umgang mit sich, weil bei allem darf man auch nicht vergessen, was wir gut gemacht haben und wo wir auch schon Schritte eingeleitet haben. Und das hat dann, ja, 3, 4, 5 Monate gedauert. Und wir haben auch immer mal wieder drauf zurückgeschaut. Und damit leitet man dann den so wichtigen Prozess ein, nämlich in die Zukunft zu schauen, gute Ergebnisse zu erzielen und sich die nächsten Ziele zu setzen. Und das ist im Fußball Gott sei Dank ein Stück weit einfacher, weil die neuen Aufgaben und Ziele ja automatisch wieder kommen.
Ich finde das total spannend. Da würde ich gerne noch einmal anknüpfen, denn wir haben auch auf dieses Gespräch mit Poppy und Sarah sehr viel Feedback, sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Da haben sehr viele Leute, Jungs wie Mädels, gesagt, total spannend, macht das doch häufiger, wie reflektiert die beiden Mädels sind. Und auch da gab es ein paar Meldungen, die eben festgehalten haben, so will ich es mal formulieren. Oh, die gehen echt sehr reflektiert, selbstkritisch mit der Sache um. Ist das dann also auch sehr auffällig gewesen bei diesem Feedback, dass die Mannschaft erst einmal untereinander abgehalten hat nach diesem Ausscheiden, dass man vielleicht sogar ein bisschen zu kritisch mit sich selber umgeht, weil das kann ja dann auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, sich ein bisschen zu sehr festsetzen. Also auch da wäre ja theoretisch eine Gefahr, wenn man so ein Ding dann analysiert als totales Scheitern, denn ganz vieles war ja auch sehr gut bei diesem Turnier.
Genau, und das ist halt auch total wichtig, und genau das, was du gesagt hast, ist so. Also diese Spielerinnen besitzen diese Kompetenz und auch die Lust, also ich muss ja auch die Bereitschaft und die Lust dazu haben, das dann auch zu tun. Und indem man eben auch dann einerseits zurückguckt, aber immer wieder schon auch den Blick nach vorne richtet. Ich finde das halt ganz wichtig, dass man an dem dann auch nicht hängen bleibt. Und sonst werden wir, wenn wir in der gleichen Situation sind, eben wieder in dieses Verhaltensmuster fallen. Und dann werden wir nicht den Erfolg haben, den wir aber ja verändern wollen. Also wir wollen ja genau aus diesen Situationen versuchen, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und das kann diese Mannschaft sehr gut, muss aber trotzdem auch immer wieder angeleitet werden, den Blick auch nach vorne zu richten. Und ich glaube, das ist dann eben auch mit unserer Aufgabe. Also wenn ich heute eine Spielerin nach dem Spiel frage, wie schätzt du denn deine Leistung ein, dann wissen sie eigentlich mittlerweile, dass ich nicht erst die negativen Dinge hören möchte, sondern ich möchte eigentlich zuerst hören, ja, was war denn heute gut? Weil es macht den Blick einfacher, auf das andere zu schauen. Und wir vergessen ganz oft, was wir eigentlich dann auch in vielen Bereichen sehr gut gemacht haben. Und klar, Fußball ist ein Ergebnissport, und wenn du verlierst, dann heißt es ganz oft, du hast in der Regel mehr verkehrt gemacht, als du richtig gemacht hast. Aber ich bin mittlerweile der festen Überzeugung und habe, glaube ich, auch das gelernt, dass das objektivere Draufschauen, ein bisschen auch wegzugehen, die Emotionen auch erstmal sacken zu lassen, nicht sofort auch ein Urteil zu fällen, dass das viel hilfreicher ist. Und sich dann die Dinge nochmal in Ruhe anzuschauen und wirklich da auch nochmal nachzufragen, dass das viel hilfreicher ist, dann so Lernprozesse auch anzuschieben.
Und wie frustrierend ist es, jetzt zu wissen, dass natürlich auch durch Corona die Zeit, bis man es der Fußballwelt zeigen kann, dass man zeigen kann, dass es eben doch eigentlich besser laufen kann, dass man es besser kann, jetzt nochmal länger ist, weil dieses nächste große Turnier verschoben wurde?
Ja, also erstmal finde ich richtig, dass das Turnier verschoben wurde, zumal ich mir auch immer noch nicht sicher bin, was jetzt auch mit unserer Männer-EM da passiert. Und es einfach wichtig und richtig war. Wir müssen ja der Welt da draußen nichts beweisen, sondern für uns ist ja wichtig, dass wir, wie gesagt, diese nächsten Schritte gehen. Und es kann ein Riesenvorteil sein, dass wir jetzt sogar ein bisschen mehr Zeit haben, nochmal gegen hochklassige Gegner uns auch zu messen und zu schauen, was fehlt uns denn noch, weil wir sind, wie gesagt, immer noch eine sehr junge Mannschaft oder wir haben ja auch bewusst oder gehen diesen Weg ja auch bewusst weiter, unsere Talente eben auch zu fördern, weil wir ihnen ganz viel zutrauen. Fakt ist aber auch, damit sie die nächsten Schritte machen, müssen sie Erfahrungen sammeln. Und je mehr hochstehende Spiele wir dann auch bis zur EM haben, umso klarer ist, glaube ich, auch unser Bild dann auch, umso effektiver können wir dann, glaube ich, auch Entscheidungen treffen und können mit dieser Mannschaft in eine EM 2022 gehen, wo wir zu Recht sagen wollen, wir wollen um diesen Titel mitspielen. Ich würde jetzt mir das noch nicht ganz anmaßen. Ich habe immer gesagt, ich brauche jetzt auch noch ein halbes Jahr Zeit mit meinem Trainerteam, um die nächsten Top-Spiele dann auch irgendwann spielen zu können, weil die letzte Qualifikation jetzt zur EM, die wir ja herausragend gespielt haben, die war sehr, sehr gut, aber wir sind auf bestimmten Ebenen nicht gefordert worden, weil der Gegner das in der Qualität halt nicht hat leisten können. Und von daher wird es auch für uns spannend sein, wirklich zu schauen, wo stehen wir denn wirklich und zu was sind wir dann in der Lage. Und ja, da freuen wir uns einfach auch drauf.
Können Sie für uns mal skizzieren, wofür die Nationalmannschaft unter Ihnen stehen soll, sowohl auf als auch neben dem Platz?
Ja, auf dem Platz stehen wir für Aktivität. Also wir wollen immer aktiv sein, wir wollen immer agieren, wir wollen Dynamik auslösen, wir wollen unser Spiel machen, unabhängig vom Gegner. Natürlich gibt es da taktische Vorgaben. Wir schauen natürlich auch auf den Gegner, aber zum Beispiel sieht unsere Spielanalyse oder unsere Matchvorbereitung eben auch so aus, dass wir 80-20 oder 70-30 auf uns gucken, je nach Gegner. Und diese Prozesse wollen wir festigen. Wir haben Prinzipien, wir wollen offensiv spielen, wir wollen kreativ sein vorne im letzten Drittel. Da dürfen Spielerinnen mutig sein. Ich möchte, dass eine Spielerin 10x1 gegen 1 geht und von mir aus darf sie auch 9x hängen bleiben. Aber wenn sie es nicht versucht, dann ist sie eher nicht die Spielerin. Ich möchte, dass wir selbstbewusste, mutige Spielerinnen haben, die im richtigen Moment wissen, ich habe den Raum, ich kann andribbeln, auch aus der Defensive sich einschalten. Und ich möchte, dass wir permanent auch als Team zusammenarbeiten, also dass wir natürlich auch in den Umschaltprozessen bereit sind, Wege zu gehen für die andere, die vielleicht gerade auch mal einen Fehler gemacht hat. Und neben dem Platz, finde ich, sind wir eine total ambitionierte, professionelle, authentische Mannschaft. Wir haben tolle Persönlichkeiten, wir haben klare Werte, wir haben eine klare Haltung. Wir sind sehr positiv, wir sind sehr empathisch, wir sind für unsere Fans da. Wir haben Bock, hochprofessionell und leistungsmäßig Fußball zu spielen. Wir leben Diversity, wir sind wirklich eigentlich ein Paradebeispiel, glaube ich, auch für gelebte Führung und diverse Führung und trotzdem zielorientiert und diszipliniert und fokussiert zu sein. Wow, das war ein tolles Plädoyer.
Absolut, das können wir so nehmen, verschriftlichen und als Leitlinie auch wahrscheinlich in diverse andere Sportarten und Teams mit reingeben. Aber weil Sie das gerade gesagt haben mit dem 1 gegen 1 und geht das 10. Mal 1 gegen 1, auch wenn du vorher 9-mal hängen geblieben bist, mir kam sofort in den Sinn, ich habe vergangene Woche fürs Radio kommentiert bei den Herren Freiburg gegen Frankfurt und Christian Streich, der auf der Außenbahn Roland Solloy war das, glaube ich, den Ungarn immer wieder die ganze erste Halbzeit und gerade hört man es ja noch viel deutlicher, weil ja keine Zuschauer im Stadion sind, rein in ein 1 gegen 1 Duell nach dem anderen geschickt hat. Alex hat in diesem Podcast, als wir mit Daniel Caligiuri gesprochen haben, Gleiches berichtet, als der damals, als du mal beim Training warst und noch Dieter Hecking in Wolfsburg sein Trainer und auch immer wieder diese, also das fand ich bei diesem Spiel, was ich beobachtet habe, wieder so spannend und weil Sie es jetzt gerade gesagt haben, das ist für Spieler und gerade solche Spieler, die auch von solchen Situationen leben und Spielerinnen, ist das ja enorm wichtig, dieses Vertrauen zu bekommen von der Trainerin. Du darfst auch da hängen bleiben, aber du hast es versucht und ich erwarte von dir, dass du es beim nächsten Mal wieder versuchst.
Genau, irgendwann wirst du halt belohnt. Und genau dieses Selbstbewusstsein, diese Stärkung von unserem Trainerteam für die Spielerin wird eben dann auch Leistungspotenziale herauskitzen. Und für mich ist zum Beispiel Clara Bühl bei dem Spiel in England im Wembley-Stadion. Da spielt die gegen eine Lucy Bronze, die gerade mal irgendwie Weltfußballerin geworden ist. Und Clara Bühl hat in der ersten Halbzeit keinen Zweikampf gewonnen. Und ich habe gesagt, Clara, in der Halbzeit, das ist überhaupt kein Problem. Du spielst hier gegen eine der weltbesten Verteidigerinnen. Aber ich erwarte von dir, dass du es immer wieder probierst und immer wieder probierst. Und in der 89. Minute kriegt sie den Ball von Marocan, geht nach innen, zieht 1-1 auf und schießt das Tor zum 2-1. Und das ist natürlich etwas, wo du denkst, wow, das ist cool. Das macht Spaß. Das
ja, es zaubert einem direkt ein Grinsen aufs Gesicht auch.
Aber da sind die Menschen, die Spieler, Spielerinnen total unterschiedlich wahrscheinlich. Ne? Die eine braucht mehr Anweisungen. Ich habe das Beispiel Caligiuri genannt. Da hatte ich wirklich das Gefühl, dass Dieter Hecking sich den extra rausgepickt hat, weil der offensichtlich nicht das Naturell mitgebracht hat oder mitbringt. Gut, vielleicht hat das mittlerweile auch ein bisschen geändert. Wir haben mit ihm kurz drüber gesprochen. Jedes Mal einfach vielleicht auch sich nicht zu sehr die Platte zu machen und da reingehen zu wollen ins 1-gegen-1. Ich kann mir vorstellen, dass das da auch ganz, also dass es unterschiedliche Typen gibt und entsprechend auch für sie dann die Herausforderung da ist, die unterschiedlich zu coachen in genau solchen Momenten.
Ja, absolut. Und dazu musst du den Menschen kennen. Also musst du den Menschen hinter dem Fußballer oder der Fußballerin kennen. Und deshalb musst du mit diesen Menschen kommunizieren. Du musst auch fragen, was brauchst du denn von mir? Also ich kann für mich gar nicht in Anspruch nehmen, dass ich immer weiß, was denn meine Spielerinnen wirklich brauchen, sondern ich schaffe das nur, dort besser zu werden, indem ich sie auch wirklich frage, indem ich Vertrauen aufbaue. Und ich habe auch Spielerinnen, die vielleicht gar nicht fürs 1-1 geboren sind. Und wenn ich die jetzt ständig da reinzwingen würde in Situationen, wo sie sich nicht wohlfühlen, dann kann es auch nicht zum Erfolg führen. Also das meinte ich auch eingangs, dass ich zu Beginn oder bei der WM noch nicht bei allen Spielerinnen zu 100% einschätzen konnte, was kann ich ihnen denn zumuten? Spielen sie überhaupt auf der richtigen Position? Erwarte ich etwas von ihnen, was sie gar nicht leisten können? Weil das ist dann eben auch eher leistungshemmend. Und das brauchst du als Trainer und Trainerin heute auch viel mehr, dass das eine ist, dass du relativ schnell weißt, was kann sie taktisch und technisch. Und wie gesagt, ich gestehe auch jedem zu, mal einen taktischen oder technischen Fehler zu machen. Das andere ist tatsächlich auch, was traust du dir zu? Wo sind deine charakterlichen Stärken auch? Zum Beispiel macht das andere Beispiel, dass Jennifer Marocan bewusst gesagt hat, ich möchte nicht Spielführerin sein. Obwohl man sie irgendwie alle wollten das irgendwie, aber sie selber wollte es nicht. Und das hat dazu geführt, dass sie eine Zeit lang nicht in der Lage war, ihre hundertprozentige Leistung abzurufen. Und da gibt's zig andere Beispiele. Und deshalb müssen wir als Trainerteam uns mit unseren Spielerinnen ganz viel unterhalten. Das tun wir. Und das im Dialog und nicht im Monolog.
Jetzt gibt's kommenden Monat ein richtig schönes besetztes Miniturnier mit den Niederlanden und Belgien. Perfekter Mix. Auf der einen Seite starke Gegner und gleichzeitig präsentieren sich drei Verbände, die gemeinsam die WM 2027 austragen wollen zusammen. Also besser geht's eigentlich nicht, um auch auf der einen Seite ja, den aktuellen Leistungsstand abzuprüfen bei den eigenen Spielerinnen und gleichzeitig aber auch ein Zeichen nach außen zu setzen, oder?
Genau so ist es. Und das war die Idee dahinter. Hinzu kommt, dass wir einfach gesagt haben, aufgrund der Corona-Pandemie, dass wir nicht reisen wollen und dass wir schauen, wie können wir denn trotzdem jetzt unter bestimmten Bedingungen uns mit Top-Nationen messen. Und da war sowieso dieses Turnier jetzt mit dieser WM-Bewerbung für 2027, das hat sich einfach angeboten. Wir haben dann relativ schnell Kontakt mit Belgien und Niederlande aufgenommen. Jeder kann jetzt an einem festen Ort bleiben. Es gibt ein Spiel in Deutschland, ein Spiel in Belgien, ein Spiel in den Niederlanden. Wir reisen nur zu dem Spiel an und wie gesagt, sind ansonsten eben auch in unserer Blase und müssen da keine hohen Risiken gehen. Und es ist ein ganz klares Signal und ein Zeichen nach außen, zumal wir auf vielen anderen Ebenen eben auch mit diesen beiden Nationen gerade echt eng zusammenarbeiten. Also wir sind auch in der ganzen Trainerausbildung gerade da international mit Niederlande, Belgien und England unterwegs, haben da internationale Workshops, tauschen uns immer wieder aus und deshalb ist es ein starkes Signal auch nach außen und ich wünsche mir wirklich, dass wir diese WM 2027 in diesen drei Ländern spielen dürfen. Ich glaube, es wäre ein herausragendes Ereignis.
Stichwort international. Besagte Jennifer Marocan kennen wir aus Lyon, wenn man auf die DFB-Seite geht und sich den aktuellen Kader anschaut, der da drin steht aktuell, dann sieht man 6 Spielerinnen, die im Ausland spielen. 4-mal England, 1-mal Spanien und eben Jennifer in Lyon. Wie halten Sie es eigentlich? Ermutigen Sie die Spielerinnen dazu, wenn es möglich ist, auch diesen Schritt ins Ausland zu gehen?
Also aktiv ermutigen tue ich natürlich niemand. Aber was wir auch da verstehen wir uns als Mentoren, als vielleicht auch objektiven, neutralen Berater. Also wenn Spielerinnen mit diesen Entscheidungen zu uns kommen und wollen und fragen mich, Martina, guck mal, ich habe die und die Optionen, dann versuche ich über Fragen die Spielerin ja nicht in irgendwas hinzubringen, sondern sie soll sich einfach objektiv eine Meinung bilden können. Aber ich weiß natürlich, dass es im Moment ganz viele Spielerinnen beschäftigt, gerade wenn sie vielleicht jetzt nochmal 6, 7, 8 Jahre schon hier in Deutschland gespielt haben, einen anderen Weg zu gehen, einen neuen Weg zu gehen, sich nochmal auch als Persönlichkeit anders zu entwickeln, eine neue Sprache zu lernen, aber auch eine andere Art von Fußball kennenzulernen. Und da gibt es im Moment weltweit viele, viele Möglichkeiten, gerade eben diese Länder wie Frankreich, Spanien, England, aber auch USA, aber auch Italien mit dem einen oder anderen Verein, aber auch immer noch Schweden, wo ich glaube, dass es immer mal wieder reizvoll sein könnte für die eine oder andere Spielerin. Es muss immer passen. Und am Ende entscheidet natürlich die Spielerin. Was wir halt brauchen, ist ein professionelles Umfeld, ist natürlich auch eine hohe Prozentzahl, dass die Spielerin dort dann auch spielt. Und immer wieder auch zu sagen, was bringt dir dieser nächste Schritt und was bringt dir dieser Veränderungsprozess? Aber das betrifft ja nicht nur einen Auslandswechsel, sondern das betrifft ja auch einen Wechsel innerhalb der Liga bei uns genauso. Wenn junge Spielerinnen jetzt aus Ausbildungsvereinen, die wir ja in der Bundesliga haben, ich nehme jetzt mal Freiburg oder Essen, dann die nächsten Schritte gehen wollen zu den Top-Clubs, dann ist das ja völlig klar, dass die auch kommen und mal nachfragen. Und wie gesagt, wir versuchen da möglichst neutral und objektiv beraten zur Seite zu stellen.
Aber der große Vorteil bei Ihnen beim Thema Ausland ist, dass Sie da aus einem persönlichen Fundus schöpfen können, weil Sie ja den Schritt ins Ausland als Nationaltrainerin der Schweiz gegangen sind und das doch ziemlich gut funktioniert hat, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und nochmal, also ich als Spielerin, ich versetze mich dann ja in die Lage der anderen Person, die mir gegenüber sitzt. Also ich glaube, wenn ich jetzt noch Fußballerin wäre, aktiv auf dem Platz und da kommt ein Verein, wie auch immer er dann heißt, aus dem Ausland, natürlich würde ich mich auch damit beschäftigen. Ist doch völlig, völlig klar und völlig nachvollziehbar und legitim. Aber wie gesagt, am Ende muss es auch immer in die Persönlichkeit passen. Es gibt auch Spielerinnen, die bewusst sagen, nee, ich habe mein Umfeld hier zu Hause, ich habe meine Familie, ich möchte eigentlich gar nicht diesen Schritt gehen. Ich fühle mich in dem, wo ich bin, total wohl. Und dann gibt es auch Spielerinnen, die vielleicht alle 2 oder 3 Jahre eine Veränderung brauchen. Und von daher ist es gut jetzt auch, dass wir ja viel mehr Alternativen bekommen. Also für die Entwicklung einer Spielerin, für eine Persönlichkeitsentwicklung, aber auch für den Mehrwert, den wir dann wiederum im Nationalteam bekommen, ist es eher etwas, was ich auch für mich nutzen kann. Also wenn ich jetzt Spielerinnen habe, die in England sind und wir spielen eine M in England, dann kann ich deren Wissen natürlich auch perfekt für uns in gewissen Bereichen nutzen. Aber wie gesagt, am Ende muss immer die Person selber entscheiden und muss schauen, passt das in mein Lebensziel. Und vielleicht ist es auch mal eine falsche Entscheidung. Aber auch dieser Prozess wäre dann wichtig. Es kann auch sein, dass eine Spielerin feststellt, oh Mann, das hat jetzt gar nicht zu mir gepasst. Und nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr verändert sie sich wieder. Und das ist ja auch wichtig, diese Erfahrung zu machen.
Apropos Veränderung. Martina, wann ist in Deutschland die Zeit reif für eine Trainerin im Profi-Herrenfußball?
Ja, die ist schon lange reif, aber es wird halt noch nicht passieren. Und das liegt nicht an den Frauen, die dafür reif werden oder an den Trainerinnen, sondern ich glaube, das liegt einfach immer noch daran, dass es einfach noch keiner gemacht hat und noch keiner diese Tür geöffnet hat und das immer noch sehr ein innerer Zirkel ist von Menschen, die aus diesem Männerfußball kommen und in diesem Männerfußball bleiben. Aber das wird sich aktiv bewegen und es braucht aber tatsächlich noch ein bisschen Zeit.
Ja, in Frankreich gab es ja eine Vorreiterin, ne, mit Corinne Diacre, erste Profitrainerin bei den Männern, 3 Saisons in der zweiten Liga, mittlerweile Nationaltrainerin. Bei uns gab es jetzt bis Dezember zumindest in der Regionalliga West mit Imke Wippenhorst mal bei Lotte eine Trainerin im Herrenbereich. Alex und ich haben in der Vorbereitung auf dieses Gespräch da auch länger drüber gesprochen und wir haben uns, weil uns die Frage natürlich kam, auch gefragt, wertet das den Frauenfußball ab, dass wir diese Frage überhaupt stellen?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Nee, ich glaube nicht, dass das den Frauenfußball abwertet. sondern es ist einfach so, dass wir uns ja in traditionellen Bildern eben auch lange bewegen. Und wir brauchen immer Vorbilder. Wir brauchen immer mal etwas, wo das erste Mal etwas passiert und das dann auch aus Überzeugung geschieht. Mhm. Und da sind wir einfach noch nicht. Also wir haben diese Rollenbilder noch nicht, wir haben dieses Vorbild auch noch nicht. Also ich habe das auch für mich selber jetzt auf einer ganz anderen Ebene gesagt, wo ich mir die Frage gestellt habe, Martina, wie lange willst du eigentlich Trainerin sein im Fußball? Und dann habe ich festgestellt, dass das Bild der älteren Trainerin als Frau jetzt wirklich, das habe ich eigentlich gar nicht, das gibt es eigentlich gar nicht. Mhm. Es gibt einen Jupp Heynckes, es gibt einen Trapattoni, es gibt viele, viele Trainer, männliche Trainer, wo das super funktioniert hat und wo es auch dieses Vorbild und dieses Rollenbild gibt. Aber für mich selber, die Frauen, die lange im Geschäft waren, ob das jetzt Pia Sundhage, die ja dann eher gesagt, ja, ich versuche jetzt nochmal, mach mal, oder Tina Teuner hat dann gesagt, nee, ich gehe auch eher dann in die Fußballentwicklung, aber nicht mehr aktiv als Trainerin. Und das ist das Gleiche eigentlich auch in dieser Frage, weibliche Trainerin im professionellen Männerfußball. Wir haben es einfach in Deutschland, dieses Bild noch nicht. Und es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und deshalb ist es auch so schwer, ja, das irgendwie aufzubrechen. Und ja, ich bin der Überzeugung, dass es irgendwann passiert. Aber dann muss der Verein sagen, ich gucke nicht aufs Geschlecht, sondern ich gucke auf die Person, die ich als Trainertyp haben möchte, die zu mir passt. Dazu braucht es aber auch, dass Vereine dann auch überhaupt wissen, welches Trainerprofil möchte ich denn haben. Also ich mache ein Beispiel Leipzig, die genau wussten, den und den Trainertypen möchte ich haben und dann ein Portfolio hatten von Trainern, die da in Frage kommen. Und da muss es dann irgendwann egal sein, welches Geschlecht da steht.
Ja, vielleicht nochmal zur Erklärung. Benny und ich haben drüber geredet und haben dann gedacht, es wäre ja auch totaler Quatsch und überhaupt nicht in unserem Interesse, wenn so ein Eindruck entsteht, boah, die Vos Tecklenburg, die ist so gut, die könnte doch sogar bei den Männern trainieren.
Genau.
Denn das würde ja den Frauenfußball abwerten in dem Moment. Ja. Und ich glaube, die Denkweise wäre dann ja auch schwierig.
Ja, aber genauso wird ja tituliert. Also, oder so habe ich auch schon viele Titel gelesen, dass ich auch mit meiner Trainerlizenz tatsächlich ja den FC Bayern trainieren dürfte. Ja, klar, ich habe ja auch die gleiche Trainerlizenz und die gleiche Ausbildung. Also wir spielen ja einen Fußball. Und von daher, ja, ich verstehe eure Fragestellung total und ich sehe es da aber auch relativ entspannt. Also ich verstehe ja den Zusammenhang. Ich weiß ja, warum diese Frage oder warum es so herausgestellt wird, weil es einfach noch nicht dieses Bild gibt. Und deshalb sagt man das natürlich auch. Und das Gleiche war doch auch, ja, sie könnte auch Bundeskanzlerin werden. Ne? Das hatten wir ja auch nicht.
Oder fand ich an Böhmermann sehr schön, nämlich in der anderen Richtung, als er letztens getwittert hat, ich weiß nicht, ob ich bereit bin für einen Mann als Kanzlerin.
Genau.
Jetzt, wo es absehbar ist. Einmal muss ich dann fragen, theoretisch wäre es also definitiv vorstellbar, dass klar, im Moment haben sie eine ganz andere Mission und da spannende Aufgaben, aber dass, wenn das Profil passt, irgendwann eine Martina Vos Tecklenburg einen Bundesliga-Herrenverein trainiert.
Also es war ja tatsächlich so, dass ich mich aktiv, als ich in der Schweiz war, schon ein Stück weit auch mit meiner Zukunft beschäftigt habe. Und da war für mich das Thema Bundestrainerin in Deutschland gar kein Thema. Sondern ich hatte dieses Bild nicht, weil ich, wie gesagt, in der Schweiz war, ich überlegt habe, wie sieht deine Zukunft danach aus. Da habe ich mich aktiv mit dem Männerfußball auch beschäftigt und habe mir auch gedacht, so, wenn du jetzt hier in der Schweiz nicht mehr Nationaltrainerin sein möchtest, weil du dann 7 Jahre dort warst, wieder zu Hause leben möchtest, weil das ja auch mit gewissen Einschränkungen zu tun hatte, mir vorgenommen, dann aktiv das anzugehen. Und ich glaube, das muss dann auch der Weg sein. Also aktiv, so wie es Inka Grings jetzt auch macht, aktiv dich dort einzugeben, einzubringen, zu positionieren und diese Herausforderungen dann auch anzunehmen. Aktuell ist es überhaupt nicht in meinem Kopf, weil erstens bin ich da, wo ich gerade bin, sehr gut aufgehoben. Ich habe noch ganz viel vor. Im Best-Case-Fall bis 2027, dann wäre ich 60. Und ob ich dann noch Fußballtrainerin sein möchte, egal wo, das weiß ich halt
jetzt. Sich dann vor allem dann auch noch Männer antun. Also ja.
Ja, Fakt ist aber, ich werde mein Leben lang für alles offen bleiben. Damit bin ich immer gut gefahren. Und von daher sag niemals nie.
Aber da habe ich, also ich habe dann in der Vorbereitung auch mit der lieben Kollegin Lisa Ramuschkat den Podcast gehört, wo sie zu Gast waren. Und da ging es ja auch um dieses, genau wie Sie gesagt haben, dieses Thema Vorbilder, ne? Und es würde natürlich auch eine enorme Strahlkraft dann auch für den Frauenfußball in Deutschland haben. Weil sind wir mal ehrlich, so simpel sind ja nun auch viele, gerade männliche Sportfans, gestrickt, dass halt die so ein bisschen die Denke weiterhin vorherrscht. Ja, schön und gut, die sind Europameister und so weiter und so fort und als Trainerin ist sie Europameisterin und das geworden und so weiter, aber wirklich akzeptiert, habe ich oft den Eindruck, ist es dann erst, wenn man es auch im Männerbereich gezeigt hätte, von Fanseite aus, so was man manchmal da so mitbekommt. Und natürlich, wenn es eine erfolgreiche, auf welchem Level auch immer, dritte Liga, zweite Liga, was auch immer, eine erfolgreiche Trainerin gäbe, ist das zum einen was glaube ich auch die Akzeptanz wieder bei den noch so ein bisschen Hinterherlaufenden in dieser Diskussion steigern würde. Und natürlich, was man nie vergessen darf, das ist was, wo Alex und ich eigentlich gar nicht mitreden können, wo sie viel besser beschreiben können, was für die kleinen Mädels, was für die etwas Besonderes ist, ne? Weil sie sehen, schau mal, da ist eine Frau, die zeigt es den Männern jetzt in ihrem Bereich und zeigt, dass man natürlich als Frau logisch auch da erfolgreich sein kann.
Ja, wobei ich das eben tatsächlich nie von dem Ansatz so sehe. Ja? Die Frau zeigt jetzt den Männern, dass es geht. Ich habe ja 2 Jahre in SV Strahlen trainiert. Mhm. Die Inka hat den SV Strahlen in der Oberliga trainiert. Und wenn Sie die Spieler fragen in der Zeit, die bei mir trainiert haben oder die jetzt bei der Inka trainiert haben, dann hat das für diese Spieler nach einer Woche keine Rolle mehr gespielt, ob da eine Frau oder ein Mann steht.
Ja, logisch,
sondern für die spielt eine Rolle, ob da ein Trainer oder eine Trainerin steht, die sie weiterentwickeln kann und was mitgeben kann. Und nur das ist ausschlaggebend. Und die sich damit beschäftigen oder auch unsere Trainerkollegen, die mit denen wir tagtäglich im Austausch sind, da ist es überhaupt gar keine Frage der Akzeptanz. Da geht es gar nicht darum, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Da geht es darum, dass wir Wissen haben, dass wir uns austauschen, dass wir uns weiterentwickeln wollen. Und das ist natürlich in der Außendarstellung aus den genannten Gründen, die wir jetzt thematisiert haben, einfach noch nicht gegeben. Und deshalb ist es beim normalen Fan eben vielleicht auch noch eine Denkweise, wie, ja, Europameister ist ja auch nur bei den Frauen geworden und bei den Männern wird es eh nicht funktionieren.
Was für ein furchtbarer Gedanke, ne? Also du wirst Europameister, also in einer Sportart. Ich würde 3 Kreuze machen, wenn ich mal mehr als Kreismeister irgendwo in irgendwas geworden wäre. Naja gut, ist auch egal.
Aber ich glaube wirklich ein ganz wichtiger Punkt abschließend. Becky Hammond, ich weiß gar nicht, ob die Ihnen was sagt, Co-Trainerin, Assistentin bei den San Antonio Spurs, ja, also beim NBA-Team, genau, in den USA. Die ist logischerweise in den USA noch deutlich mehr als in Deutschland in den Medien, gerade in den letzten Wochen umhergegangen, weil sie dann, nachdem der eigentliche Headcoach Popovic gesperrt war für ein Spiel, dann auch an der Seitenlinie als Headcoach für den Moment aufgetreten. Und ich musste da gerade dran denken, weil die Spieler, sie selber sowieso, aber auch die Spieler nach diesem Spiel natürlich in allererster Linie genau in diese Richtung gefragt wurden. Ja. Wie war das jetzt mit der Becky da an der Seitenlinie? Und man konnte so richtig spüren, naja, also frag mich doch, ob wir gerade gut gespielt haben. Von mir aus auch gerne, ob das jetzt gerade die richtigen Coaching-Entscheidungen waren, aber auch noch nicht, wie es sich angefühlt hat, dass da eine Frau gecoacht hat, ja, weil die ist ja jetzt die ganze Zeit dabei. Und da habe ich auch gerade dran gedacht. Ich glaube, wir müssen da auch reinkommen, dass die Profis ganz schnell merken. Ich habe selber auch eine Trainerin gehabt zu Jugendzeiten und ganz schnell wird den Leuten klar werden und dann kapieren es auch die Fans und alle anderen. Es kommt dann auf die Qualität an und zwar völlig geschlechtsneutral. Das muss man dann vielleicht auch einfach mal erleben und ausprobieren. Aber ja, vielleicht schwappt das aus den USA so ein bisschen rüber. In manchen Dingen sind sie, nicht in allen Dingen besser, aber in manchen Dingen auch einfach ein bisschen schneller. Vielleicht,
aber du weißt, wie es ist, dann würde es in Deutschland 5 Jahre dauern. Wir sind immer so 5 Jahre hinterher, was den US-Trend angeht.
Ja, mein Ziel.
Ja, ich weiß. Ja. Benny trägt immer schon die Klamotten, die im Moment in LA angesagt sind. Ich finde sie nur in LA nicht, aber er nimmt das immer so als Ausrede. Vielleicht abschließend, Martina, die Frauenfußball-Bundesliga geht jetzt auch weiter. Da hat man jetzt gerade 1 Monat Pause gehabt. Die Bayern liegen 5 Punkte vor dem Meister und Pokalsieger aus Wolfsburg. Kriegen wir da noch ein spannendes Meisterrennen?
Wow, also ich möchte es noch nicht ganz abschreiben, aber ich finde, wenn man so die Hinrunde der Bayern gesehen hat, dann wird schwer für den VfL Wolfsburg, weil sie haben es nicht mehr in den eigenen Füßen, wie man so schön sagt, sondern sie müssen schon darauf bauen, dass Bayern auch mal strauchelt.
12 Siege, das, 40-1 Tore, ja, noch ganz kurz.
Genau, das, was sie im letzten Jahr eben hatten, dass sie wirklich mal gegen die etwas schwächeren Teams eben auch den einen oder anderen Punkt haben liegen lassen. Ich glaube, das wird ihnen in dieser Saison nicht passieren, weil sie sich auch so in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und so wie sie als Mannschaft jetzt auf dem Platz sich entwickelt haben, einen Schritt nach vorne gemacht haben. Aber es ist auch ganz klar, dass der VfL Wolfsburg wird auch alles versuchen, alle Spiele zu gewinnen und vielleicht nochmal ein bisschen Druck aufzubauen auf die Bayern. Ich glaube, wenn ich jetzt tatsächlich wetten müsste und auch noch Geld wetten dürfte, was ich natürlich nicht tue, dann würde ich tatsächlich doch aktuell auf den FC Bayern München setzen.
Wahrscheinlich mit nicht ganz so guter Quote, aber ist ein sicherer Pick. Ich kenne mich mit Wetten auch nicht aus. Ich habe nie das Kleingeld dafür, aber nehmen wir mal so mit. Wird sicherlich auch noch spannend. Und Benni, vielleicht müssen wir dann in München auch mal wieder vorbeischauen. Bei den
Absolut,
in Wolfsburg. Dann vielleicht beim zukünftigen Meister, aber das finden wir in den nächsten Monaten raus. Martina, ganz lieben Dank. Da haben wir jetzt eine ganze Menge Einblicke bekommen. Hat uns tierisch gefreut.
Sehr gerne.
Dann hoffentlich bis bald.
Genau,
und
bleibt gesund.
Eine schöne, ruhige Zeit mit vielen Büchern und dann den spannenden Aufgaben.
Nee, jetzt keine ruhige Zeit mehr. Jetzt hoffentlich, ich hoffe, dass das auch alles stattfinden kann jetzt im Februar.
Drücken wir die Daumen.
Wir freuen uns, dass wieder losgeht. Und ruhige Zeit haben wir jetzt genug. Jetzt darf auch wieder ein bisschen unruhiger werden.
Ja, also nach 4 Büchern darf man jetzt auch mal wieder ein bisschen Hektik haben.
Genau, wieder Fußball gucken.
Liebe Grüße, bleiben Sie gesund, bis
danke,
bald.
Danke, euch auch, danke.
Tschüssi.
Tschüss.
Das haben die Frauenfußball-Bundesliga und die Männerfußball-Bundesliga definitiv gemein im Moment. Die Bayern vorweg. In der Herren-Bundesliga ist der Abstand sogar noch ein bisschen größer. Seit diesem Spieltag der These, so viele Entscheidungen, so viele Verlierer und Gewinner hatte, wie seit langem nicht. Es klingt jetzt nach einer Wahnsinnsthese, ist aber auch ganz einfach zu begründen. Ja, also ich hatte das Gefühl, wenn man jetzt in die Köpfe der einzelnen Protagonisten reinschaut, an so einem Montagnachmittag, wie wir jetzt heute gerade haben, an dem Montag, an dem wir aufzeichnen, dann gibt's, glaube ich, total schwarz-weiß. Was aber auch übrigens auch nur logisch ist, weil es gab kein einziges Unentschieden.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Und es gab aber eben, und das finde ich macht die Sache besonders, es gab totale Überraschungen, Stichwort Mainz-Leipzig, es gab besondere Entscheidungen, Stichwort Hertha, reden wir gleich noch drüber. Aber es gab natürlich auch absolute Top-Duelle, die das Zepter in die eine oder in die andere Richtung haben schwingen lassen. Stichwort Leverkusen gegen Wolfsburg, Stichwort Gladbach gegen Borussia Dortmund. Übrigens vor einer Woche, ich habe gerade nochmal geschaut, waren es 4 Unentschieden, dieses Mal kein einziges. Also das ist jetzt einfach mal eine Momentaufnahme, aber ich finde das tatsächlich ganz spannend zu analysieren jetzt, für wen dieser Spieltag absolut absurd gewesen ist und wer nach diesem Spieltag jetzt ganz anders auf die Liga schaut. So Teams wie Gladbach, wie Frankfurt, aber auch wie Wolfsburg, würde ich jetzt sagen.
Ja, würde ich auch so sagen. Also es war ein zumindest mal mit vielen interessanten Anknüpfungspunkten vollgepackter Rückrundenauftakt. Klingt ja ein bisschen komisch, ne? Aber es ist der Rückrundenauftakt, 18. Spieltag. Und der kann wirklich, hast du recht, eine Vorentscheidung mit sich gebracht haben, weil der FC Bayern eben deutlich Schalke schlägt und dahinter Leipzig strauchelt, hast du gesagt, Leverkusen strauchelt. Lass uns vielleicht mal mit dem Freitagsspiel anfangen, oder? Das konntet ihr auch live sehen auf The Zone, Gladbach gegen Dortmund, weil ich habe versucht, da nochmal ein bisschen ins Detail bei den verschiedenen Torentstehungen einzutauchen. Also unterm Strich, ja. 4-2 der Sieg für die Borussia gegen die Borussia, 2-2 der Pausenstand, eine ganz frühe Führung eigentlich, dachte ich, und das hätte mir dann auch wieder im Kicker-Manager-Spiel Punkte gebracht, Florian Neuhaus, aber zu Recht wegen eines Foulspiels von Hofmann zurückgenommen, dann aber trotzdem die Führung, Hofmann-Freistoß, Nico Elvedi mit dem Kopfball und das war das erste Mal, wo ich wirklich versucht habe, Bild für Bild mal ein bisschen zu shutteln, was passiert da eigentlich, weil ich habe mir vorgenommen, auch einen noch besseren Blick dafür zu entwickeln, was passiert bei Standardsituationen. Und das war ja ein Halbfeldfreistoß. Und man sieht, wenn man das Bild an der entsprechenden Stelle stoppt, wie Nico Elvedi etwas weiter hinten als die komplette restliche Linie der Gladbacher startet. Es gibt einen, der turnt im Abseits rum und Elvedi ist so 1,5 Schritte hinter allen anderen Gladbachern, die auf einer Linie mit den Dortmunder Verteidigern stehen. Und in dem Moment, wo er durch diese Lücke schlüpft zwischen Bellingham, der komplett schläft im Übrigen, und Hummels, der dann zumindest noch mit durchläuft, aber auch nicht mehr rankommt, da sprechen die sich gerade sogar noch ab und er geht in dem Moment genau perfekt getimt im Volltempo genau durch diese Lücke durch und ist deswegen am Ende so frei und kann den Ball reinköpfen, der natürlich auch perfekt getreten ist von Hoffmann. Also es war ganz spannend zu sehen, dass diese Millisekunde einfach ausreicht. In dem Moment, wo der Hummels und der Bellingham noch besprechen, was jetzt hier gleich und Achtung und so weiter, ist der Elvedi schon unterwegs, wird der Ball schon gespielt und ist der Ball am Ende im Tor.
Ja, ist halt immer die Frage, wie genau die Mannschaft, die da so hoch verteidigt, das hat sich ja total durchgesetzt, war ja nicht immer so, aber die da so hoch verteidigt, in dem Fall Dortmund, das eigentlich haben möchte. Bleibst du auf der Linie, du bist der Depp, wenn du zu früh mit reinläufst, um so das Abseits aufzuheben, oder ja, guckst du trotzdem, und das ist ja wahrscheinlich dann der Mittelweg, dass du die Bewegung von in dem Fall einem Nico Elvedi mitmachst, ne? Also, ja. So wie du es jetzt sagst, hat das ja Bellingham offensichtlich gar nicht getan.
Genau, Hummels läuft zumindest noch mit durch und dann gab es auch die ein oder andere Zusammenfassung über diverse Plattformen verteilt, wo eher dem Hummels die Schuld so ein bisschen in die Schuhe geschoben wurde. Aber der Elvedi läuft halt in seinem Rücken und an Bellingham, der ihn sieht, vorbei, der einfach auf der 16 bleibt. So, und es ist für mich auch immer nicht ganz, deswegen sage ich ja, ich will diesen Blick bei mir etwas mehr schärfen für solche Situationen und wie es entstehen konnte, dass am Ende dieses Tor fällt, so wie es dann gefallen ist. Man muss dazu sagen, Dortmund hat danach eine richtig gute Reaktion gezeigt.
Hast du auf dem Schirm, ob sie das im Raum oder Manndeckung verteidigt haben?
Es sah mir nach Manndeckung eigentlich aus. Aber das Problem ist natürlich, wenn du einen hast, der im Abseits ein bisschen rumturnt und einen, der so einen Schritt hinter allen anderen steht. Also die Dortmunder standen auf einer Linie auf Höhe der 16, glaube ich.
Ja, definitiv eine Fußballweisheit. Wenn du so schlecht verteidigst, dass nicht mal richtig zu erkennen ist, ob es eigentlich eine Mann- oder eine Raumdeckung sein sollte, dann ist doof.
Ja, aber das stimmt.
Normalerweise bei so Halbfeldfreistößen verteidigen die meisten Mannschaften das ja in der Manndeckung. Also ja. Wahrscheinlich hast du recht.
Ja, ich will jetzt nur nicht, dass ich da nichts Falsches erzähle, aber das ist so mein Eindruck gewesen. Kommen wir mal zu dieser starken Dortmunder Reaktion. Doppelpack Haaland in 6 Minuten. Und wie sie das machen und vor allen Dingen, wie diese Tore entstehen, finde ich schon bemerkenswert, weil beim 1:1 Ballgewinn Akanji, Sancho Steckpass, Lupfer Haaland, ich habe mal mitgezählt, zwischen Ballgewinn und Ballzabbelt im Netz liegen genau 7 Sekunden. 7 Sekunden. Und das haben wir auch ja schon häufiger an dieser Stelle mal diskutiert. Das war damals unter Ralf Rangnick und ich glaube auch unter Julian Nagelsmann zum Beispiel hier in Leipzig so, dass die mit einem Wecker, sage ich jetzt einfach mal, gearbeitet haben, also mit einer Uhr und mit einem Countdown nach Ballgewinn, der runterläuft. Und dann wurdest du, glaube ich, wenn du innerhalb dieses Countdowns ein Tor geschossen hast im Trainingsspiel, hat das mehr gezählt? Ich lage mich jetzt nicht drauf fest. Aber da waren es exakt 7 Sekunden und beim 2:1 nach dem bitteren Ballverlust von Neuhaus gegen Bellingham waren es 13 Sekunden. Bis der Ball dann sofort im Netz zappelt.
Mit dem Wecker müssen wir hier nur arbeiten, wenn wir Interviews mit Mainz haben. Das war bislang die Tradition des KMD-Podcasts. Es sind Momente, in denen du mal wieder siehst, was Dortmund theoretisch spielen kann. Also nicht nur theoretisch, sondern wozu sie halt de facto in der Lage sind. Und dann hast du das Problem, dass sie es aber eben nicht konstant genug abrufen können. Auch das Thema hatten wir oft genug, aber nimm alleine diese Vorarbeit, als Haaland sich dann, ich wollte jetzt fast sagen, nur noch drehen muss, aber auch das macht er natürlich Weltklasse mit dieser Zielstrebigkeit und Kaltschnäuzigkeit zum Abschluss. Aber da sind so viele Weltklasse-Kontakte binnen weniger Sekunden, dass man sagen muss, wow, dazu sind nicht viele Mannschaften, und zwar nicht nur in der Bundesliga, sondern in ganz Europa in der Lage. Das Problem ist halt, Gladbach gewinnt dieses Spiel, weil Dortmund auch dazu in der Lage ist, dann über viele Minuten das gegenteilige Gesicht zu zeigen.
Ja, sie kriegen noch vor der Pause das 2:2 wieder aus einem Freistoß. Diesmal machen Reus und Can eine Zweiermauer auf. Reus springt zur Seite und genau durch diese Lücke schießt der Stinde durch. Und Birki, der den Ball dann spät sieht, lässt ihn klatschen. Und wieder ist Elvedi da, weil im Übrigen auch er der Einzige ist, der durchläuft. So, und deswegen auch der Einzige, der das Tor macht. Also Fehlerkette Nummer 1, Mauer auf. Fehlerkette Nummer 2, der Einzige, der durchläuft, ist ein Offensivspieler. So kriegst du ein Gegentor. Ich weiß gar nicht, wie viel man da Birki anhängen möchte, weil wenn du eine du stellst eine Zweimann-Mauer da bewusst ja hin und die sollte im Idealfall zusammenbleiben. Ja. Dann wäre der Ball einfach gegen Reus geprallt und weg.
Ja. Aber also nur weil der Ball da durchkommt, kannst du nicht sagen, ich habe jetzt hier nichts mehr zu tun, weißt du? Also das ist kein Riesenpatzer, aber man kann das schon besser machen.
Ja. Springen wir in die zweite Halbzeit. Keine 4 Minuten nach Wiederanpfiff. 3:2 Gladbach. Rami Benzebaini. Ein echt hübscher Chippass von Neuhaus in den Lauf von Benzebaini, der lässt dann Julian Brandt stehen und auch nicht gut aussehen da auf der Seite, der, glaube ich, einen Elfmeter verhindern will, also deswegen lieber wegbleibt, weil er weiß, wenn ich jetzt den Fuß noch ein bisschen rausmache, dann nimmt er den und dann gibt es Elfmeter für die Gladbacher und dann mit dem schwächeren rechten Fuß schlenzt er den ins lange Eck. Da habe ich mich gefragt, ob man nicht auch den Dortmunder Kollegen von Brandt noch ein bisschen einen Vorwurf machen kann, dass gar keiner zur Unterstützung zumindest mal in die Nähe dieses Zweikampfs kommt, obwohl der an der 16er-Grenze auf der Außenbahn passiert. Ja. Also es ist einfach, ne, es ist einfach niemand da, der im Zweifel nochmal das, das Sicherheitsnetz für Brand spielen kann in dem Moment.
Ja. Wäre durchaus sinnvoll gewesen. Also gehört dazu, ja. Finde ich berechtigt.
Ja, kann man so sagen. So, und dann im Anschluss, musst du sagen, kam Dortmund auch einfach nicht mehr so zur Geltung, ne, in der zweiten Halbzeit. Gladbach hat es einfach gut gemacht, hat es aggressiv gemacht, die Räume gut besetzt, wenig zugelassen und macht dann durch Thuram nach Ecke Neuhaus auch wieder ein Tor im Anschluss an eine Standardsituation.
Ich wollte gerade sagen, ne, also da müssen wir jetzt definitiv noch drüber reden. Das war ja auch der Tenor der Dortmunder Spieler. Es sind mal wieder diese verdammten Standardsituationen gewesen. Also viele der Dortmunder, Mats Hummels zum Beispiel, Marco Reus, haben gesagt, naja, was willst du jetzt hier groß über den spielerischen Ansatz meckern, wenn du, was waren es, 3 Gegentore nach ruhendem Ball kassierst?
Exakt,
Also mal ganz doof, verteidigst du das besser, gewinnst das Spiel 2-1. Da muss man jetzt nicht überlegen, wo was falsch gelaufen ist mit dem rollenden Ball.
Ja, da war es so, dass Gladbach bei diesem 4-2 einen im 5-Meter-Raum hatte und ansonsten in Pulk. Und dieser Pulk schwärmt dann so ein bisschen aus, aber auch nicht alle. Ich glaube, so 3 Spieler bleiben relativ auf einem Raum und bewegen sich umeinander rum. Und dann ist es so, wenn du genau hinguckst, es gibt gar nicht so den direkten Block für Thuram von dem Mitspieler, aber es gibt so viel Chaos und bis auf Can bleiben dann auch alle stehen, weil die sich teilweise selber blocken. Also die Dortmunder stehen sich in dem Moment selber im Weg und deswegen kann am Ende Thuram erstes Spiel nach, oder Comeback nach seiner Spucksperre da, kann den dann
ein. Ja, wobei,
also es ist total spannend.
Also stimmt, aber da würde ich jetzt in erster Linie mal Thuram loben, der unglaublich athletisch mit ganz großer Höhe den Ball reinköpfen kann. Can kommt zu spät, was man Emre Can, glaube ich, vorwerfen muss, was er sicherlich selber in der Analyse jetzt auch so bewerten würde, er hätte wenigstens nochmal Kontakt aufnehmen müssen. Weil wenn so ein Thuram da oben in der Luft steht, dann bedeutet es natürlich einen Unterschied, ob der da komplett ohne Körperkontakt zum Kopfball geht oder ob er zumindest vielleicht nochmal den Unterarm spürt. Das hätte vielleicht was verhindert, hätte vielleicht was geändert und gehört halt dann zum Verteidigen dazu. Aber also in erster Linie steht er da eine Etage höher. Und das ist dann schwer zu verteidigen.
Ja, das ist schon krass. Also für Menschen wie mich, die einfach nicht springen können, ist das immer wieder beeindruckend zu sehen, wie man so in der Luft stehen kann. Und dann gewinnt Gladbach jetzt am Ende dieses Spiel und ist einer, wie du gesagt hast, der Gewinner dieses Spieltags, schiebt sich hoch auf die 5 und ist absolut in Schlagdistanz.
Genau, also weil ich jetzt seit 10 Minuten, 15 Minuten Angst habe, dass die Leute nicht so richtig verstanden haben, warum ich dieses Gefühl geäußert habe. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Gladbach, weil wir hatten ja noch diesen englische Wochenspieltag, in dem wir auch die Sonderfolge aufgenommen haben am Mittwochabend. Am Mittwochabend Gladbach außerhalb des internationalen Wettbewerbs, Dortmund in der Champions League. Jetzt sind's, ich muss laut zählen, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, 4,5 Tage später.
Wenn ihr ihn sehen könntet, er zählt auch mit den Fingern mit.
Ja, das ist die Unterstützung, die ich brauche in solchen Momenten. 4,5 Tage später, 5 Tage später ist Dortmund raus aus den internationalen Rängen, von der 4 auf die 7. Und Gladbach von 7 auf die 5 mit Tuchfühlung in Richtung Champions League. Also das meine ich, wie sehr sich da gerade Ansprüche, Einschätzungen, Emotionen verändert haben dürften.
Ja, und schau mal hin, wenn du auf die Tabelle guckst, es ist natürlich noch eng, ne? Also es ist auch von Dortmund bis zu Leverkusen sind es 3 Punkte. Aber was die wichtigste Zahl für mich ist, schau mal auf die Niederlagenanzahl bei Borussia Dortmund. 7. Es gibt kein anderes Team bis Platz 10, was mehr Spiele verloren hat als der BVB. Und das ist dann doch sehr aussagekräftig. Mhm.
Ja, auch das müssen dann, wir natürlich mit Blick auf die Trainerpersonalie, Personalien im Auge behalten. Marco Rose, da wird sehr viel spekuliert. Also das könnte eventuell das Duell gewesen sein gegen den zukünftigen Arbeitgeber.
Ernsthaft, also weil auch ein Medium mit 4 Buchstaben hat geschrieben, Eberl Kontakt zu Erik ten Hag als möglichem Nachfolger. Ernsthaft mal jetzt die Frage, weil ich glaube, das hat auch Christoph Kramer in dem Matchday-Feature, was man auf The Zone sehen konnte, hat gesagt, man muss, um den nächsten Schritt zu machen, nicht mehr von Gladbach nach Dortmund gehen. Warum muss der Rose, um den nächsten Schritt als Trainer zu machen, von Gladbach nach Dortmund gehen? Ist das wirklich eine so krasse Verbesserung, dass du sagst, ja, ist ein No-Brainer, muss er machen?
Ja, jetzt zitiere ich Max Eberl bei uns im Podcast, der gesagt hat, budgettechnisch ist das eine andere Welt. Mhm. Die Frage ist aber natürlich, ist das zu Ende gedacht oder ist nicht die komplette Wahrheit? Ja, dann kannst du da vielleicht ein bisschen mehr verdienen. Aber die erfolgreichere Zukunft, die hast du hier zu erwarten, weil Gladbach, ne, und das ist jetzt wirklich nur mit einem Fragezeichen versehen, die funktionierendere Einheit ist, das funktionierendere Konzept hat, vielleicht auch mehr Möglichkeiten gibt, um zu gestalten. Also alles jetzt aus Sicht von Marco Rose. Das weiß ich nicht, aber das muss man natürlich dann abwägen. Mehr verdienen kann er in Dortmund. Bin ich mir relativ sicher.
Ja, und budgetär meint Max natürlich auch in dem Sinne, dass er im Zweifel mehr für einen Kader, genau, zur Verfügung hat an Geld. Ja. Ne? So, also es geht jetzt nicht nur darum, was er verdient. Aber ich habe mich das wirklich gefragt. Warum muss der das eigentlich? Warum? Ich finde auch, wie Christoph Kramer das gesagt hat, aber gut, der macht es aus Spielersicht. Du musst als Gladbacher Spieler nicht für den nächsten Step im Moment nach Dortmund gehen.
Heißt, wenn du dich innerhalb der Bundesliga weiterentwickeln willst, dann gibt es nur Bayern und Leipzig?
Aus Gladbacher, ja, Sicht gibt es für mich nur die Bayern und ansonsten das Ausland.
Ich weiß nicht. Also
nenn mir ein Argument, was dem
nahezu garantierte Champions League bei Leipzig in den nächsten 5 Jahren.
Okay, damit kann ich arbeiten. Ich würde, du glaubst, die hat Gladbach
nee,
nicht?
Nee.
Okay.
Also natürlich arbeiten die toll, ne? Aber das ist, ich überlege gerade, ob da ein Mini-Unterschied ist. Bei Dortmund hast du, also eine Champions League-Garantie hast du ja eh nicht, ne? Aber womit kannst du rechnen? Wie kannst du spekulieren? Und da hast du bei Leipzig einfach noch mehr Garantie, dass der Kader, also ich meine, auch da müssen wir mal sehen, was passiert, wenn so ein Upamecano dann Richtung München geht. Aber du hast irgendwie noch
und mehr vielleicht Sicherheit. Auch wenn Nagelsmann ne, irgendwann mal sich einem anderen Verein anschließt. Mhm. Jetzt gibt es wieder Realgerüchte und er hat wieder sich sehr geschmeichelt gefühlt davon.
Also es ist spannend. Das Match der Feature könnt ihr bei uns noch anschauen. Christoph Kramer hat unter anderem diesen Satz gesagt, sehr viel Interessantes, und übrigens hat Hans-Joachim Watzke da auch drauf reagiert bei uns in der Sendung und hat gesagt, naja gut, der Christoph, der sagt immer mal wieder Dinge, die mich ab und zu zum Schmunzeln bringen, also er hat eine andere Meinung offensichtlich, aber man kann darüber auf jeden Fall diskutieren. Lass uns weiter darüber reden, was dann noch so passiert ist, denn es war eben nicht das einzige Top-Duell an diesem Spieltag. Wolfsburg schlägt Bayer 04 Leverkusen und dann haben wir eine ähnliche Situation. Okay, nicht mit der krassen Tabellenplatzveränderung, denn Leverkusen verliert zwar 0-1, aber bleibt auf der 3. Wolfsburg springt aber dafür direkt hinter die Leverkusener, hat jetzt auch 32 Punkte und steht damit auf der 4. Das heißt also, auch da hat sich eine ganze Menge getan. Für Leverkusen sehr bitter, für Wolfsburg ein ganz, ganz wichtiger Sieg, den sie, so wie ich es gesehen habe, mit den klassischen Tugenden geholt haben. Enorm diszipliniert, vorne immer mal wieder Akzente setzen, machen das 1-0, haben da jetzt, aber das sage ich ja schon seit Monaten, eine extrem gute Balance. Also wenig zuzulassen in der Defensive,
ne?
Gut anzulaufen und vorne vielleicht nicht den kreativsten, den absolut tollsten Hurra-Fußball zu spielen, aber eben in genau so einem Spiel dann das Tickchen effizienter zu sein und dieses Spiel dann gegen ja eine eigentlich sehr gute Mannschaft 1-0 zu gewinnen.
Zitat Peter Bosch, am Ende hat Wolfsburg zu Recht gewonnen. Und es bleibt bei dieser Stabilität, die du auch gerade ja angesprochen hast. Die haben nur zweimal in dieser Saison verloren und zwar in München und in Dortmund. Ja. Und ansonsten sind die einfach nicht zu knacken.
Wobei man halt ganz ehrlich sagen muss, für sie selber war es auch, glaube ich, total wichtig, weil es der erste große Gegner war, gegen den sie jetzt mal gewonnen haben. Ne? Also
ja, sie hatten vorher unentschieden gegen Leverkusen zum Start gespielt, also holen auch mal eben 4 Punkte gegen diese Mannschaft. Ne? Aber du hast recht, es ist das erste Mal jetzt auch so ein Ausrufezeichen gegen ein anderes Top-Team bei den Leverkusen. Dann hat sich leider, gute Besserung, Julian Baumgartlinger früh nach Einwechslung, kam für Arangis offenbar schwer verletzt. Ich weiß noch nicht genau, was da los ist, aber es muss wohl eine schwere Knieverletzung sein. Also am Ende ein 1-0 für den VfL Wolfsburg und das kann man aus Wolfsburger Sicht mal genau so machen. So, und jetzt noch Leipzig, um die ganze Sache da oben rund zu machen.
Die verlieren, das ist definitiv die größte Überraschung dieses Spieltags übrigens. Auch Union hat verloren, aber da ist es, glaube ich, eine andere Einschätzung, die wir abgeben müssen, als bei der Niederlage von Leipzig in Mainz. Habe ich im Leben nicht mitgerechnet? Wie ist es zu erklären?
Ja, es ist so zu erklären, wie es Julian Nagelsmann nach dem Spiel erklärt hat, dass er erstmal sagt, du musst solche Spiele gewinnen. Und wir dürfen 2 der 3 Tore so nicht kriegen, weil wir halt nicht immer selber 3 oder 4 Tore machen können. So, ne? Und das ist dann halt einfach aus Leipziger Sicht, bitte aus Mainzer Sicht natürlich überlebenswichtig auf einem hundsmiserablen Platz im Mainzer Stadion. Das wollte aber keiner der Leipziger so richtig als Ausrede gelten lassen nach dem Spiel, was ich auch gut finde. Und es ist das erste Mal in dieser Saison, dass Mainz nach Rückstand, und Leipzig lag wohlgemerkt 2-mal vorne, dass Mainz nicht verliert, denn das haben sie bislang in dieser Saison immer, sondern sogar ein Spiel dreht. Und dafür mitverantwortlich aus Mainzer Sicht 2 Neuzugänge, Dominic Kohr in der Mittelfeldzentrale mit den meisten Ballaktionen bei den Mainzern und der Mann, der das 3-2 vorbereitet, das ist auch einer, den sie aus Frankfurt geholt haben, Danny da Costa mit einem super Antritt über die Außenbahn, schaufelt den Ball in die Mitte und zack, bumm, 3-2.
Aus Leipziger Sicht ist noch hinzuzufügen, weil du es gerade angerissen hast, die Defensive, eigentlich ja die beste in der Liga, Das sind sie auch weiterhin, aber man hat eben gegen Dortmund am 15. Spieltag 3 Gegentore kassiert, beim 2:2 in Wolfsburg, also da noch so ein Top-Duell, am 16. Spieltag 2 Gegentore kassiert und auch wenn es dann ein 1:0 gegen Union gab, jetzt wieder 3. Das heißt also, da ist der Trend nicht gerade des defensive Friend bei Julian Nagelsmann. Muss man im Auge behalten, ganz interessant, jetzt am 30. Januar das nächste Spitzenduell gegen Bayern 04 Leverkusen.
Wollen wir, weil das für die Mainzer da unten im Tabellenkeller natürlich so irre wichtig war, ne? Diesen Sieg, der überhaupt nicht eingepreist ist, aber sie auf 5 an Köln ranbringt, weil die gleichzeitig zum Abschluss des Spieltags gegen Hoffenheim verlieren. Lass uns vielleicht mal in den Tabellenkeller springen und ein paar Plätze überspringen. Also Mainz gewinnt und gleichzeitig verliert Hoffenheim gestern zum Abschluss mit 0:3, Köln verliert zum Abschluss mit 0:3 bei der TSG Hoffenheim.
Ja, vielleicht können wir ganz kurz noch Schalke mit reinnehmen, standesgemäß Niederlage gegen die Bayern, die ja darum diesen 7-Punkte-Vorsprung haben in der Liga. Aber ich glaube, das war, also wir könnten jetzt ein bisschen ausführlicher drüber reden, dass Schalke da auch ein bisschen was liegen lassen hat, zum Beispiel mit der großen Chance, aber im Endeffekt ist es halt das, was zu erwarten ist im Moment beim Duell Erster gegen Letzter.
Und Köln also rennt weiter da unten mit rum und verliert jetzt 0:3. Grund dafür, Kramaric Handelfmeter, Baumgartner 2:0 und Kramaric Foulelfmeter. Und auf der anderen Seite lässt Köln einen Elfmeter liegen durch Modest. Gut, das wäre dann 78. Minute in Anführungsstrichen nur das 1:3 gewesen, aber trotzdem 3 Elfmeter in einem Spiel. Und hin viele Elfmeter und auch einige verschossene Elfmeter an diesem Spieltag.
Finde ich interessant, denn es gab auch ganz unterschiedliche Ausführungen. Der Trend so ein bisschen von Robert Lewandowski in diese, ja, nicht in die Liga gebracht, er hat es natürlich nicht erfunden, aber er hat es natürlich auffällig viel gemacht, des Verzögerns, des verzögerten Anlaufens, des Hochschauens, des Auswackelns, der hat jetzt nicht zwingend zum Erfolg geführt.
Naja, bei Kramaric genau. Schon, Modest hat nicht
Modest
verzögert.
Hat einen ganz anderen Elfmeter geschossen. Ja, der hat nämlich eigentlich einen richtig guten Elfmeter geschossen. Aber, und das ist irgendwie so das Spannende, wir hatten den Fall zum Beispiel bei González in Stuttgart, der gewackelt hat und verschossen hat. Wir hatten Cunha bei den Berlinern, da kommen wir gleich zu. Das heißt also, Modest verschießt genauso wie diese anderen beiden Elfmeter. Ist der aber dann weniger zu kritisieren, weil er das Ding stramm unten links reinschießen wollte? Oder muss man eigentlich sagen, verschossen ist verschossen, denn nur weil du versuchst zu verzögern, hochzuschauen und das eben nicht bis zum Ende durchziehst, weil der Torhüter zu lange stehen bleibt, bist du der schlechtere Schütze gewesen in dem Moment? Weißt du, was ich meine? Kann man das überhaupt so viel kritisieren? Du siehst vielleicht einfach auch nur döver aus.
Ja, also prinzipiell muss man ja mal sagen, erstmal ist das mit diesem Verzögern leider erlaubt. Ich würde das komplett verbieten. Ich würde sagen, auch Lewandowski und alle lauf durch in einer Bewegung, um es mal einmal hart zu formulieren, These, wenn du ein Bundesligaspieler bist und ein Offensivspieler, weil die schießen meistens die Elfmeter und du darfst aus 11 Metern freistehend, ohne verteidigt zu werden, auf ein Tor schießen, dann musst du in der Lage sein, ohne dass du da dieses Gewackel machst, den Ball im Tor unterzubringen. Es ist von den Regeln gedeckt. Ich weiß,
aber warum willst du
es
denn verbieten? Also andersrum, warum?
Weil es mir zu großen Vorteil zu den Schützen hinschiebt. Ja, jetzt ist natürlich dieser Spieltag.
Schlechter Spieltag, um die These rauszuhauen, Sander.
Aber aber ich habe die These schon ein bisschen im Rucksack mit mir rumtragen. Ich würde das gerne noch strikter sagen, dass man gar nicht verzögern darf. Durchlaufen, schießen, fertig. So. Aber wurscht. Unterm Strich, wenn du verschießt, ist es egal. Du könntest jetzt natürlich sagen, die Torhüter bei Cunha und bei González, der von González, der war übrigens wirklich ein ganz billiger Lewandowski-Abklatsch, muss man sagen. Also der war einfach auch, ja, das sieht dann halt so aus, ne? Du verzögerst, wartest auf die Torhüterreaktion. Wenn die so stabil sind, und das müssen ja, bin ich jetzt felsenfester Überzeugung, müssten wir eigentlich mal nachfragen, das müssten ja Torhüter und Torwarttrainer gerade auch trainieren eigentlich, weil gefühlt dieser Trend immer krasser wird. Bleib noch länger stehen.
Hatte sich das ja vorher angeschaut, ne? Der hatte studiert, wie González auf der anderen Seite die Elfmeter schießt, und wie hat er gesagt, ich glaube, im Hotelzimmer hat er dann einen Plan entwickelt, wie er gegen ihn antreten wird.
Ah, geil. Geile Aussage. Ja.
Ich bin eher der Meinung, nee, man kritisiert sie da zu viel. Also auch wir Medien kritisieren im Moment wackelnde Elfmeterschützen, ausguckende Elfmeterschützen zu viel, wenn sie verschießen. Das ist wie mit dem Chipball. Also wenn der Pass gut, ansonsten bist du der Depp, aber trotzdem ist doch erstmal entscheidend, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit. Also der Plan ist ja nicht deswegen ein falscher.
Ich sehe nur, dass den Torhütern zum Beispiel der kleine Vorteil, den sie sich erarbeitet haben, genommen wurde, dass sie mit dem einen Fuß auf der Linie bleiben müssen.
Nee, ich meine jetzt nicht, dass du es nicht darfst, sondern ich finde, wir kritisieren sie falsch, weil es natürlich immer so ist, der Cunha verschießt den Elfmeter, ach, das ist natürlich auch ein Rückpass quasi. Ja, du schießt den halt mit der Innenseite in der,
das
mit dem Plan, dass der Torhüter sich zuckt, sich bewegt. Und du dann in die andere Richtung schiebst, dann sieht's halt döver aus, wenn der Plan nicht aufgeht. Aber wenn du das Ding mit Vollspann nach unten links knallst, kein einziges Mal hochschaust, der Torhüter aber eben entsprechend runterspringt, sich früh bewegt, dann sieht es weniger deppig aus, was der Modest zum Beispiel gemacht hat. Also bei Modest, finde ich zum Beispiel, war es ja, auch ein guter Elfmeter, aber er hat halt auch keine Sekunde hochgeschaut.
Ja, das verstehe ich. Bei González ist es im Übrigen dann noch viel bitterer, weil das wäre das 2:2 gewesen. Stuttgart mit 27 Torschüssen in diesem Spiel und sie verlieren am Ende gegen den SC Freiburg, der einfach weiter, der übrigens wirklich einen richtig starken Müller da hinten drin hat. Der hat, glaube ich, 10 Paraden in diesem Spiel gehabt und Freiburg holt 21 Punkte aus den letzten 10 Ligaspielen. Chapeau.
Ja, eine absolute Top-Mannschaft. Können wir in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen mehr drüber reden. Genauso übrigens wie über die Frankfurter, die auch einen Sprung gemacht haben. Die wollen wir da oben nicht vergessen. Es ist weiter eng, aber wir müssen über die Hertha reden. Denn die verlieren gegen den SV Werder Bremen am Samstagabend 1:4. Ich habe das Spiel ausführlich angeschaut. Es war nicht alles total mies aus Hertha-Sicht, aber eben doch so viel, dass das, was danach passiert ist, eigentlich nur eine logische Folge gewesen ist. Bruno Labbadia wurde beurlaubt und das Ganze nicht nur in puncto Bruno Labbadia, sondern auch in puncto Michael Preetz, der ebenfalls nicht mehr für die Hertha tätig ist. Wollen wir vielleicht noch kurz über das Spiel reden? Obwohl, nee, komm, das machen wir einfach mit unserem Kicker-Experten, oder?
Ja, den holen wir einfach mit rein. Steffen Rohr kümmert sich ohnehin viel intensiver als wir um die Hertha. Mit dem plaudern wir ein bisschen darüber, was da los war und was am Ende dazu geführt hat, dass Bruno Labbadia jetzt nicht mehr Trainer und Michael Preetz nicht mehr der sportlich verantwortlich ist.
Werbung. Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? Wer kämpft um den Klassenerhalt? Auf tipico.de kannst du deinen Tipp abgeben. Einfach auf unsere Seite gehen und auf deinen Favoriten setzen. Wenn du schon mal bei Tipico auf Sportwetten getippt hast, kennst du dich ja bestens aus. Für alle Neueinsteiger ist noch eines wichtig zu wissen. Tipico Sportwetten verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de.
Wir müssen sprechen über das Beben bei Hertha BSC. Oh, das ist jetzt so richtig schon Schlagzeilendenken, was ich gerade mache. Aber es stimmt ja auch irgendwie. Bruno Labbadia weg, Michael Preetz weg und der Mann, der das mit uns zusammen einordnet, arbeitet beim Kicker, heißt Steffen Rohr. Ihr habt den schon häufiger hier in diesem Podcast gehört. Schönen guten Tag.
Hallo Benni.
Lass uns mal mit dem Spiel anfangen, also bevor wir dann zu all den Entscheidungen kommen, die dann daraus gefolgt sind. Unterm Strich 1:4 gegen Werder Bremen. Was hast du gesehen im letzten Spiel der Berliner Mannschaft unter Bruno Labbadia auf dem Feld?
Man hat eine Mannschaft gesehen, die sich in der Tat gegen Widerstände aufgebäumt hat, die sich auch von Rückschlägen dieses Mal nicht hat entmutigen lassen und vor allem eine Mannschaft, die eigentlich in allen Statistiken des Spiels überlegen war. Ballbesitz, Pässe, Torschüsse und so weiter und so fort. Das Ergebnis unterm Strich hat dann natürlich eine andere Sprache gesprochen, weil diese Mannschaft seit Wochen, seit Monaten im Grunde zwei ganz eklatante Dinge immer wieder zeigt in ihrem Spiel. Das eine ist, dass sie viel zu einfache Gegentore kassiert. Das war gegen Bremen auch wieder der Fall. Und das andere ist, dass sie natürlich vorne sehr fahrlässig mit ihren eigenen Torchancen umgeht. Und wenn man den Elfmeter gesehen hat von Mateusz Kunja am Samstag gegen Bremen und vier Tage davor den Elfmeter von Christoph Piontek gegen Hoffenheim, beide vergeben, beide auch eher, ich sag mal, aufreizend lässig vergeben von der Art.
Ach, schön, wie du es formulierst. Hatten wir gerade als Thema, dass es natürlich auch besonders doof aussieht, wenn du mit so lässiger Art und Weise zum Punkt schreitest.
Genau, von der Art der Ausführung. Das sagt dann schon einiges aus, glaube ich, über den Zustand dieser Mannschaft. Und insofern hat das Bremen-Spiel dann am Ende auch ins Bild gepasst. Und das, dass es in der Folge dann das große Stühlerücken gab in Berlin, waren dann auch nicht mehr die ganz große Überraschung nach der Entwicklung der Tage und der Wochen davor.
18:7 das Torschussverhältnis zugunsten der Hertha, aber am Ende eben diese 1:4 Niederlage. Nur wenn du sagst, dass da auch viel Gutes zu sehen gewesen ist, mitsamt diesen kritischen Punkten, die du angedeutet hast, wäre dann eine Trennung von, sind wir erstmal bei Trainer Bruno Labbadia, vermeidbar gewesen oder ist es wirklich so, dass es da keine Chance mehr gegeben hat nach dieser erneuten Niederlage?
Na, ich finde schon, dass es am Ende irgendwo auch die folgerichtige Entscheidung war. Der Januar stand für Hertha insgesamt so unter der Überschrift Aufholjagd. Man wollte gegen vermeintlich machbare Gegner Boden gut machen. Man hatte Bielefeld, Köln, Hoffenheim und Bremen. Es ging gut los im neuen Jahr mit dem Heimsieg gegen Schalke zwei Tage nach Neujahr. Und danach gab es in vier Spielen einen Punkt und ein Tor. Und wenn man Labbadia auch erlebt hat und gehört hat, die letzten die letzten Tage und Wochen, es war dann irgendwann auch alles zu Ende probiert und alles zu Ende geredet und erzählt von ihm und so wie sich die Fehler im Spiel seiner Mannschaft eigentlich immer wieder wiederholt haben in den Mustern, so haben sich auch seine Worte und Erklärungen wiederholt. Er hat eine Menge probiert auch in den vergangenen Wochen. Er hat zwischendurch Dodi Lukebakio auf die Zehen gestellt. Er hat zwischendurch mit einer Doppelspitze Jon Córdoba, Christoph Piontek gespielt. Das hat alles nicht so überragend funktioniert. Trotzdem war in dem Spiel, das galt nicht für alle Spiele davor, aber in dem Spiel war in der Tat einiges Gutes dabei. Aber unterm Strich geht es halt im Profibereich um Ergebnisse und die sind ausgeblieben. Und die sind natürlich auch nicht erst jetzt im Januar ausgeblieben, sondern die Hypothek trägt Hertha schon eigentlich die ganze Saison mit sich rum.
Und jetzt ganz frisch, offiziell, Paul Dardai übernimmt der Ex-Trainer der Hertha, der Kerl, den man in den letzten Monaten ab und zu bei Hertha-Spielen ganz oben auf der Tribüne so als dunklen Schatten gesehen hat. Wie ist die Personalie zu bewerten? Zurück zu den etwas graueren, aber doch irgendwie besseren Zeiten?
Na, vor allem erstmal zurück zu mehr Stabilität. Wenn man sieht, was die Mannschaft im Moment auf dem Feld teilweise auch gegen den Ball veranstaltet, welche Räume sie da lässt, wie nachlässig sie bei Standards verteidigt, wie wenig kompakt sie auch immer wieder ist in einigen Phasen des Spiels, dann ist Dardai möglicherweise da genau das richtige Rezept. Der steht natürlich für Stabilität in der Art und Weise, wie er seine Mannschaften Fußball spielen lässt. Und er steht auch dafür, dass er gezeigt hat, dass er Hertha in einer sehr schwierigen Situation sehr schnell helfen kann. Vor 6 Jahren hat er diese Mannschaft auf Platz 17, damals von Jos Luhukay, übernommen. Das war Februar, nicht Januar. Und er hat diese Mannschaft tatsächlich sehr schnell stabilisiert. Und das ist im Grunde auch sein Auftrag dieses Mal. Aber es ist natürlich eine Riesenpointe, dass im Grunde der man jetzt zurückkehrt, den man 2019, als der Investor dann ins Boot gekommen ist und man endlich mehr Budget auch für Transfers zur Verfügung hatte, dem man diese Weiterentwicklung, die Hertha ja angestrebt hat, nicht mehr zugetraut hat, dass der man jetzt zurückgeholt wird und im Grunde den Laden neu stabilisieren soll, ja.
Jetzt ist das Schicksal von Bruno Labbadia auch gleichzeitig das Schicksal von Michael Preetz gewesen bei der Hertha. Der musste direkt mitgehen. Es gibt einige Hertha-Fans, die ich auch persönlich kenne, für die das überfällig war. Wie siehst du diese Trennung?
Ich glaube, dieser Doppelschlag, zu dem sich Hertha, also die Gremien, in dem Fall das Präsidium, am Sonntagmorgen durchgerungen hat, der war in der Art im Grunde alternativlos. Es wäre nicht gegangen, mit Bruno Labbadia jetzt den Mann zu fassen, der 9 Monate hier verantwortlich war als Trainer und den Mann im Amt zu belassen, der im 12. Jahr als verantwortlicher Manager eben für das Personal, sprich Kaderzusammenstellung und Auswahl der Trainer verantwortlich ist. Michael Preetz hat, die Amtszeit von ihm ist sicherlich in mehrere sehr unterschiedliche Abschnitte auch zu unterscheiden. Er hat einen sehr mäßigen, im Grunde schwachen Start hingelegt. Er ist in seinen ersten 3 Jahren als Manager 2-mal abgestiegen. Da wäre für viele andere Manager an vielen anderen Standorten höchstwahrscheinlich schon Feierabend gewesen. Das war in Berlin für ihn nicht der Fall. Da hat ihn auch die schützende Hand von Präsident Werner Gegenbauer im Amt gehalten. Er hatte dann in der mittleren Zeit seiner Amtszeit eine relativ stabile Phase, als er durchaus auch mit Verkäufen und Einkäufen bei einigen Personalien ganz gutes Händchen hatte. Ich erinnere an Mitchell Weiser, an John Anthony Brooks, der für sehr viel Geld nach Wolfsburg verkauft wurde, auch an Valentino Lazzaro, der zu Inter Mailand transferiert wurde. Aber diese Stabilität, die Preetz hatte, die lag natürlich auch am damaligen Trainer Paul Dardai. Das muss man ganz klar sagen. Und das war jetzt mit dem Einstieg von Tenor als Investor natürlich auch die große Prüfung für den Manager Michael Preetz und die Frage, die sich alle in der Führung des Vereins gestellt haben, ob Preetz eben auch, wenn es ein Regal weiter oben gilt, zuzuschlagen und zu kaufen, ob er dann das richtige Händchen hat. Und wenn man die Transferpolitik der vergangenen 18 Monate sieht und vor allem die teuersten Spieler, die er geholt hat in der Zeit, die haben alle nicht funktioniert bislang, dann muss man sagen, hat er diese Prüfung nicht bestanden. Deshalb war das Ende jetzt zu dem Zeitpunkt auch folgerichtig.
Und das bedeutet dann, dass dieses so komplizierte Gefüge Hertha BSC neue Gesichter bekommt. Alte Gesichter sind also weg. Ich finde es sowieso einerseits sehr schwer, aber doch irgendwie auch spannend, da durchzublicken, da einen Einblick zu bekommen. Du hast jetzt ein paar Protagonisten genannt, natürlich auch Investor Lars Windhorst mit seiner Firma. Wie stellt sich das jetzt neu auf? Wer ist eventuell da jetzt ein bisschen isolierter als vorher? Preetz war ja im Zweifel eher auf der Seite von Windhorst oder ist das Quatsch? Und wie kann sich ein Dardai da jetzt zurechtfinden?
Ich glaube, Paul Dardai wird das tun, was er im Kern gut kann und wofür er steht. Er wird sich um die Mannschaft um die Mannschaft kümmern, zusammen mit Zecke Neuendorf als Co-Trainer und mit seinem alten Co-Trainer Admir Hamzagic und Dardai Neuendorf, dieses Gespann mit Sportdirektor Arne Friedrich noch darüber im Grunde, als der Mann, der jetzt sportlich auch in die erste Reihe rückt und der den Verantwortungsbereich von Michael Preetz übernehmen wird, zumindest mal bis Sommer. Das ist natürlich auch maximale Hertha-DNA, das ist maximale Identifikation. Wenn ich auf das Gesamtgefüge blicke, das in der Tat relativ komplex ist, dann hatte ich in den letzten 18 Monaten schon den Eindruck, dass sich der Verein und ja auch in Persona von Michael Preetz hat treiben lassen an der einen oder anderen Stelle von den Erwartungen des Investors. Ich glaube zum Beispiel, dass diese Januar-Transferperiode vor einem Jahr, als Hertha ja irrwitzige 77 Millionen ausgegeben hat für 4 neue Spieler, dass es diese Transferperiode ohne Jürgen Klinsmann, der damals ja Trainer war, in der Form nicht gegeben hätte. Und diese Erwartungshaltung, die der Investor formuliert, was auch sein gutes Recht ist, skizziert natürlich auch immer so den Wunsch und die Sehnsucht auf der Investorenseite, dass ja am Reißbrett, sage ich mal, eine Mannschaft in ein oder zwei Transferperioden aus dem Boden zu stampfen ist, die mal eben so in die Champions League spaziert. Das hat natürlich mit der Realität im Profifußball relativ wenig zu tun. Und das Missverständnis, was Michael Preetz sicherlich auch mit zu verantworten hat, dass viele gute Spieler eine gute Mannschaft ergeben, das ist ganz offenkundig nicht der Fall. Also diese Mannschaft hat sicherlich eine Menge individuelle Klasse. Und sie hat auch mehr Talent als dieser Kader, den Pal Dardai all die Jahre zur Verfügung hatte. Aber sie funktioniert eben nicht als Mannschaft, weil bei der Zusammenstellung aus meiner Sicht ein, zwei relativ wichtige Komponenten ziemlich außer Acht gelassen wurden.
Jetzt ist da ja quasi noch ein neuer Kopf aufgeploppt, den wir vielleicht auch den Hörern mal ein bisschen vorstellen können. CEO Carsten Schmidt, keine 60 Tage im Amt, jetzt mit solchen weitreichenden Entscheidungen plötzlich betraut, vorher lange bei Sky gearbeitet. Wie hast du ihn bislang wahrgenommen, weil er tritt ja jetzt dann logischerweise, auch gerade jetzt gestern ist er da das erste Mal auch in Richtung Öffentlichkeit in Erscheinung getreten, um auch Dinge einzuordnen. Was ist das für ein Typ, der da jetzt offensichtlich auch immer wieder ja die Einordnung vornehmen wird, was Hertha BSC angeht?
Ja, du sagst es zu Recht, der ist noch keine 2 Monate im Amt, aber man kann im Grunde jetzt ja schon erkennen, dass da jemand gekommen ist, der sehr klare Vorstellungen hat von dem, was er will und auch sehr viel Entschlossenheit. Und es war im Grunde schon sein Bestreben, dass er mit dem bestehenden Personal zumindest mal die Saison über die Bühne bekommt und dann im Sommer gegebenenfalls im sportlichen Bereich auch eine Neuausrichtung durchsetzt. Das Ganze hat er jetzt vorgezogen, er hat es auch vorziehen müssen. Ich habe es vorhin begründet, warum der Zeitpunkt sicherlich der richtige war, um da jetzt diese Zeitenwende herbeizuführen. Carsten Schmidt ist angetreten am 1. Dezember, um im Grunde diesen Verein komplett neu aufzustellen. Da geht es um einen Strukturprozess, den er angeschoben hat. Er guckt im Moment unter jeden Stein. Er hat eine Mitarbeiterbefragung gestartet. Er will Hertha in die Zukunft führen und wird diesen Verein von Grund auf vermutlich reformieren. Im sportlichen Bereich ist es jetzt ein bisschen schneller gegangen. Er wird in anderen Bereichen auch Veränderungen vornehmen. Und ich bin gespannt, wo Hertha in ein oder zwei Jahren unter Schmidt steht. Ich glaube trotzdem, dass im Moment im Kernbereich, im Sport, die Lage relativ schwierig ist. Man steht 2 Punkte vorm Relegationsplatz mit einer Mannschaft, die nicht für den Abstiegskampf zusammengestellt wurde.
Absolut, ja.
Und von der sich noch zeigen muss, ob sie Abstiegskampf auch wirklich kann und ob sie den annimmt. Man konnte seine Zweifel haben in den letzten Wochen eigentlich immer wieder. Und jetzt warten 5 Gegner hintereinander weg, gegen die man in der Hinrunde in Summe einen Punkt geholt hat. Mit Frankfurt, mit Bayern, mit Stuttgart, mit Leipzig und mit Wolfsburg. Also das ist eine durchaus vertrackte, schwierige Situation. Wird eine große Aufgabe für Pal Dardai. Was man eben auch hört aus dem Innenleben der Mannschaft und aus der Kabine, dass da im Moment wenig Gemeinschaftssinn ist und dass jeder so ein bisschen sein Süppchen kocht in der Kabine und auf dem Platz. Und so sah der Fußball auch aus. Man hatte selten das Gefühl, dass da 11 wirklich miteinander in dieselbe Richtung marschieren, sondern man hatte eher das Gefühl, da sind 11 Einzelsportler am Weg und jeder macht sein Ding. Und das ist natürlich im Abschiedskampf genau die Sache, die auf keinen Fall passieren darf.
Wer mehr Hintergründe möchte zu dem, was da jetzt passiert, was passiert ist, Rückblick, Ausblick. Es gibt unter anderem einen Kommentar von Steffen, auch online beim Kicker zu lesen, mit der schönen Überschrift, ein Club verzweifelt an sich selbst. Es gibt ganz viele Texte, natürlich auch in der Printausgabe. Da verweisen wir euch gerne hin und sagen einstweilen, Steffen, vielen lieben Dank für deine Einschätzung.
Gerne, danke.
Es ist auf eine Art befriedigend, wenn man im Laufe einer Podcast-Folge zumindest das Gefühl hat, dass man bei einer bestimmten Thematik einen Schritt weitergekommen ist. Wir haben vorhin über die Elfmeter gesprochen, über die unterschiedlichen Ausführungen. Jetzt hat Steffen gerade nochmal angesprochen. Thema Kunja, das Ganze sehr locker ausgeführt. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Also natürlich sieht es blöde aus, wenn du einen Elfmeter auf diese Art und Weise verschießt. Und wenn du ihn stramm verschießt, dann ist es vielleicht weniger zu kritisieren. Ich bin zwar anderer Meinung, aber ich glaube, der Schlüssel ist eigentlich, du musst, egal welche beiden Sachen du da tust, von dieser Sache überzeugt sein. Du musst bei der Ausführung mit den 100% Überzeugung da sein. Und ich glaube, das ist was, was bei Robert Lewandowski auffällt. Ist mir nämlich in den vergangenen Wochen immer wieder aufgefallen, wenn er so einen Elfmeter in seinem Stil mit diesem Verzögern, mit dieser etwas lockeren Haltung ausgeführt hat. Danach ist er dann direkt mit der Faust beim Torjubel gewesen und man hat eben doch gemerkt, dass so locker das vorher alles ausgesehen hat, ganz, ganz viel Fokus drauf war und ganz, ganz viel Energie in dieser ganzen Situation gesteckt hat. Und das ist, glaube ich, egal bei welcher Ausführung, das Entscheidende.
Ja, aber ich finde, bei seinem Verzögern sieht man es auch, weil ich das Gefühl habe, das ist jetzt absolute Hobby-Körpersprachenanalyse, Zander, wahrscheinlich auch nicht sonderlich haltbar, aber wenn ich mir das angucke, wie sein Anlauf ist und wie das Verzögern ist, dann ist das die ganze Zeit unter Vollspannung. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also der ist quasi die ganze Zeit, auch wenn er verzögert, das ist ja kein läppscher Anlauf. So. Und natürlich muss man auch dazu sagen, bei Kunja oder wem auch immer, wir reden nur deswegen über den Anlauf, weil er den verschießt. Wenn er den Torhüter verlädt, dann kann der da auch im Endengang hingehen, auch wenn das ein bisschen komisch aussehen würde. Aber also das ist ja klar, du machst dich nur angreifbar, wenn du diese große Chance vom Punkt liegen lässt. Und bei Robert Lewandowski habe ich das Gefühl, obwohl er verzögert, ist er mit kompletter Spannung in der Verzögerung. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber so nehme ich das wahr.
Ich verstehe zumindest, was du meinst und ich bin bei dir. Das war genau das Problem bei Kunja, der das für die Hertha eben mit anderer Spannung gemacht hat. Übrigens war die Hertha ja nicht das einzige Thema in der Hauptstadt in den letzten Tagen. Okay, sie haben es jetzt wieder so ein bisschen an sich gerissen, aber wir haben ja in der vorletzten Folge, also vor einer Woche, über die Unioner geredet und diesen Vorfall im Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Wir hatten ja schönerweise dann auch die Gelegenheit, mit Christian Arbeit zu sprechen, dem Pressechef der Unioner, der uns aus Unioner-Sicht geschildert hat, was da vorgefallen war. Nochmal zur Erinnerung, vermeintlicher Rassismusvorfall Hübner gegen Amiri. Florian Hübner soll Amiri beleidigt haben. Das Wort, der Begriff oder die zwei Worte, Scheiß Afghane, soll gefallen sein. Jetzt hat der DFB ermittelt und der Kontrollausschuss, das Sportgericht, ist zu der Entscheidung gekommen. Hübner wird für 2 Spiele gesperrt, aber aus Gründen einer Beleidigung und nicht mit dem Grund Rassismus.
Genau.
Das also, war nicht die perfekte juristische Sprache, aber ich glaube, auch da versteht ihr was.
Also wegen Beleidigung, es wurde ihm kein Rassismus nachgewiesen. Und Hübner wird auch zitiert im Umfeld dieses Urteils, dass er eine andere Äußerung als in der Öffentlichkeit kolportiert getätigt hat. Und im Übrigen wird dann in einem Satz, den habe ich beim Kicker im Artikel gelesen, auch Amiri nochmal zitiert, dass er nicht ausschließen kann, dass eine andere Wortwahl auf dem Platz vorgefallen ist. So, und wenn du es nicht.
Und andere Zeugen haben sich auch nicht gefunden, ne?
Genau. Und dann konnte offensichtlich also keiner diesen vermeintlich rassistische Beleidigung nachweisen. Sie haben ja sich logischerweise alle angehört. Es hat sich keine anderen Zeugen haben sich gefunden, die das bestätigen konnten. Und deswegen in Anführungsstrichen nur Beleidigung, 2 Spiele Sperre, kein Rassismus nachgewiesen.
Ja, und damit ist das Thema für den Moment zumindest durch. Und uns bleibt noch eins.
Psst. Kicker-Manager-Spiel.
56 Punkte hat Alexander Schlüter an diesem Spieltag geholt und ist übrigens damit an Nils Schlüter, den großen Kontrahenten in unserer Liga, herangerutscht. Es ist ein Duell auf Augenhöhe mittlerweile, das Schlüter-Battle in unserer Kickerliga.
Ach, ich habe nur 35, Haaland, Neuhaus. Naja, wichtiger, was das Thema Kicker-Manager angeht, ist ja vielleicht ohnehin auch für die Hörer, die mit uns in dieser Liga sind. Wir spielen ja die Kicker Bundesliga Interactive Variante des Managers. Und es ist jetzt Wechselzeit. In dem Moment, wo ihr jetzt in dieser Woche noch diesen Podcast hört, bis Freitag, bis der neue Spieltag beginnt, könnt ihr bis zu maximal 4 Spieler tauschen. Und ich sage mal so, im Hause Zander, im Team des Benny Zander, da wird es knallen, da wird es rumsen. Willst du wissen, ich habe mir einen Plan zurechtgelegt. Ich verrate jetzt, welche Spieler ich verkaufe. Ich glaube, da wirst du auch überrascht sein beim einen oder anderen. Und was ich an Geld dafür dann frei mache. Ich verrate aber erst in der kommenden Woche, wen ich mir dafür gekauft habe, um niemandem von den Hörern einen unnötigen Tipp zu geben. Aber ihr könnt gerne mir mal bei Social Media, Twitter, Instagram schreiben, was ihr glaubt. Denn ich mache fast 14 Millionen Euro frei mit meinen Verkäufen. Und das ist natürlich bei, ich glaube, 42,5 ist das Team wert. Eine ganze Menge. Indem ich neben Jannis Horn von Köln und Wang von RB, dem Stürmer, der bislang leider aus diversen Gründen in der Hinrunde noch nicht funktioniert hat. Vielleicht geht er nach Mainz, vielleicht verlässt er aber auch die Liga. Ist mir alles.
Dann solltest du ihn lieber behalten, glaube ich.
Ja, aber das ist mir ein zu großer Gamble. Also Horn weg, Wang weg. Und jetzt kommt's. Ich verkaufe in dieser Wintertransferperiode Serge Gnabry und Fonzie Davis.
So. Ja.
Und mache
das klingt
damit,
nach Krisenvereinsander.
Mache damit 13,8 Millionen frei. Und ich sag mal so, ich weiß auch schon, es geht bis auf den Cent genau auf, welche 4 Spieler ich dafür kaufe, auch positionsgetreu. Es ist ein Paket, was ich da schnüre. Das lässt dir das Hirn platzen.
Ich werde an dieses frisch geöffnete Transferfenster treten und laut rausbrüllen, habe ich nicht nötig.
Psst, Kicker-Manager-Spiel.
Noch eine Klammer. Es hat hier mittlerweile angefangen so richtig zu schneien. Also aus diesen leichten kleinen Schneeflöckchen sind mittlerweile komplett liegen bleibende Schneeflocken geworden und ich stelle fest, eigentlich finde ich das noch doofer. Weil jetzt muss ich Auto freikratzen, muss irgendwie wasserfeste Schuhe, die ich nicht habe, anziehen, all diese Themen, die mich nerven, aber hilft ja nichts, ne?
Sei doch nicht so muffelig, du alter Wintermuffel. Ich meine, ich kann das nachvollziehen, mir geht's genauso. Aber wir haben hier in Leipzig gerade absolutes 0815-Wetter.
Schon ja, den ganzen Tag. Ich muss einkaufen und ja, gut, ist egal. Dafür haben wir jetzt 1,5 Stunden Podcast gemacht, in denen ich wenigstens nicht vor die Tür treten musste. Ja, jetzt ist es dann halt so weit. Oder hast du noch Themen? Dann kann ich das noch in die Länge ziehen.
Nein, bring dir mal eine warme Sohle mit. Das war's für diese Woche. Kicker Meets the Zone meldet sich wieder in der kommenden Woche. Und wie gesagt, dann mit auch euren veränderten Kicker-Manager.
Ich würde schon mal Tschüss sagen.
Tschüss, macht's gut. Schöne Woche.
Tschüss.
Kicker Meets the Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.